Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 185, heute mit Felix.
Hallo.
Felix.
Und Felix.
Hallo.
Und meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Ja, in der ersten Runde hat das besser geklappt. Da habt ihr beide richtig lange abgewartet und diesmal wollte jeder der Erste sein.
Ja, ich hab gedacht, ich lasse mir das diesmal nicht nehmen. Genau. Diesmal weiß ich ja, was kommt.
Als würde jetzt am Anfang dieser Sendung immer irgendwas anderes kommen, außer dass ich sage, wer dabei ist. Es ist jetzt seit über, keine Ahnung, 200, 300 Ausgaben so. Dementsprechend kommt es natürlich jedes Mal überraschend. Ne?
Yes. Ja. So, das stimmt. Mhm. Also da. Aber das ist halt auch, weil wir da jetzt noch frisch dabei sind.
Genau. Ja. Also der eine Felix, dem könnte ich das ja fast noch verzeihen. Der ist ja erst seit, 5, 6, 7, 8. Man bräuchte mal Statistiken für sowas, gell?
Da müsste man mitzählen, ne?
Ja. Das kann ja mal
einer von unseren Hörern machen.
Genau, das kann ja mal der Chat kurz rausfinden, wie lange der Schweizer Felix schon dabei ist. Dem sei das ja fast noch verziehen, dass er dann nicht wusste, an welcher Stelle er lossprechen darf.
Dann ist es also nicht meine Schuld.
Moment, was?
Oder so.
Ja, genau. Okay.
Ja, der andere Felix ist halt schuld.
Stimmt, der ist sowieso schuld, weil er vergessen hat, die Aufnahme zu starten und wir deswegen nochmal starten mussten. Kommen wir zum... Achso, geht's euch gut? Alles fit? Alles toll?
Ja.
Ja. Passt. Ja.
Ich würde sagen, wir machen direkt mit der Vergangenheit weiter. Ja, doch. Ja. Nee, man kann ja nicht so dieses Social-Ding machen. Die Leute sind hier, um was zu erfahren.
Okay, blast from the past.
Über shittige Software.
Genau, nachdem du uns ja jetzt so lange alleine gelassen hast, hatten wir irgendwie keinen Security-Experten. Und haben schon nur leidlich dieses WLAN-Gedönse erklärt.
Habt ihr bestimmt super gemacht, oder? Ihr habt bestimmt gesagt, dass es quasi beim Rekeying den Replay davon dann Probleme gab und dass dann man daraus dann den Key herauslegen konnte,
genau.
Den Session Key.
Ja, genau, so haben wir das.
Ah, das ist sehr gut. Also dann habt ihr quasi schon alles richtig erklärt, muss man auch gar nichts mehr dazu sagen.
Genau. Korrekt, dazu sagen wir nichts mehr, aber es gab noch irgendwas anderes Interessantes, was ich gar nicht mitgekriegt habe. Do-Attack?
Genau, ist die Duck-Attack.
Duck-Attack, genau.
Duck-Attack? Aha.
Duck Attack.
Duck.
Also, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, wann die Domain registriert wurde. 23. Oktober war das letzte Update.
Okay, haben die ein Logo, haben die einen Sound, haben die was?
Die haben ein Logo, die haben eine Ente, quasi optimal. Und die,
aber mit
haben sie auch
EUHK. Genau, Musik braucht man doch heutzutage.
Musik.
Ich weiß es nicht. Ich kann es bei mir gerade nicht anmachen, aber vielleicht, ein eindeutiges vielleicht. Okay. Vielleicht hätten die so einen Entenquaken dazu machen sollen, wenn man auf die Seite kommt. Jedenfalls, worum es geht, ist... Nee, Gott, Ingo.
Hey, das hätte gepasst.
Folgendes. Das ist mir egal.
Ja, sag.
Sprech nicht alle Deutsch, wenn du es nicht mitbekommen hast.
Ja, na und? Das heißt ja nicht, also ich meine...
Duck steht für Don't Use Hardcoded Keys. Und es ist eine schöne Anspielung darauf, dass... Leute, das, obwohl man das nicht machen sollte, trotzdem gemacht haben.
Und immer noch machen.
Und genau, es geht bei diesem Hardcoded Key geht es um ein Seed Key. Und dieser Seed Key ist quasi der eine Schlüssel, der verwendet wird, um einen Zufallszahlengenerator zu starten. Also zum Beispiel der Seed könnte sein, das Datum, was eine doofe Idee wäre. Es könnte irgendwie was generiert wird, wenn dein Computer hochfährt, sein. Es könnte ein Hardware-Zufallszahl sein. Oder es könnte ein Hardcoded Key sein. Und der Hardcoded Key ist quasi die Worst of all the Worlds, um einen Zufallszahlengenerator zu initialisieren. Dummerweise haben das ein paar Firmen gemacht in ihren Hardware-Appliances. In dem Fall hat es 40, wie heißen die
40? FortiGate und die Produkte heißen FortiNet oder so, glaube ich.
Das, Oder Fortin. Ich glaube, die heißt Fortinet sogar. Die,
also,
ich glaube, die heißen, ich glaub,
also, oder heißt, ist es andersrum?
Doch, die Firma heißt Fortinet, genau. Die Firma heißt Fortinet und die haben ein Produkt. Genau, was quasi FortiOS ist, was so ein Linux, oder ich weiß gar nicht, ob es Linux oder BSD ist, ist ja auch egal. Ist quasi so ein Betriebssystem, was FIPS-compliant ist. Das heißt, dass das abgenommen wurde von der großen Behörde für alle, ich glaube, Banken, so ein Banken, Banken auf, nee, ist ja keine Aufsicht, sondern so ein, quasi so eine Überprüfung, dass du bestimmte Produkte im Bankensektor verwenden darfst. Und wenn die Produkte diesen Stempel nicht haben, dann darfst du die quasi für deine Bank nicht kaufen. Das sollte eigentlich gewährleisten, dass du dann nur Produkte kaufst, die auch sicher sind. Problem ist quasi, dass dieser ANSI X 31 Random Number Generator ist quasi Teil von diesem FIPS-Standard, der quasi beschreibt, wie man Zufallszahlen machen soll. Das Problem ist quasi, in diesem Standard ist das quasi eine Ausnahme, dass man das so machen darf. Dass man so einen hardcoded Key verwenden darf. Es ist 2016 rausgenommen worden aus dem Standard. Das Problem ist quasi, dass Produkte, die vor 2016 verkauft wurden, halt diesen FIPS-Stempel immer noch haben. Das heißt, er wird den nicht weggenommen, nur weil die quasi davor halt diese unsichere Art, Zufallszahlen zu generieren, implementiert haben. Genau, und da kommt es quasi her. Das heißt, man hat jetzt quasi voll die verstempelten Geräte, aber die sind trotzdem scheiße. So, und darum geht es quasi in dieser Vulnerability-Webseite drum, dass man quasi immer noch Müll einkaufen kann, obwohl die einen Stempel haben. Aber das ist auch wieder nicht so eine richtige Überraschung.
Ja, es ist immerhin ein bisschen besser, als irgendwie, dass sich jeder draufschreiben kann, ja, ich bin CE-compliant und darf Sachen hier in die EU einführen.
Also, China Export Compliant
eben nicht China Export Compliant, sondern dass sowas in die EU einführen darfst, compliant. Und das darf ja jeder machen und wer überprüft? Niemand, weil das überprüft man selber und dann sagt man, man ist es. Das ist total praktisch natürlich, ja, deswegen verstehe ich auch nicht, warum es überhaupt Produkte gibt, die irgendwie nicht dem CE-Standard entsprechen. Die wissen es halt noch nicht. Ja, also das ist manchmal schon ein bisschen merkwürdig. Von dem her ist es ja schon eine Stufe höher, ja. Jemand hat mal wenigstens drüber geguckt und hat gesagt, könnte man so machen, aber war natürlich 1999, 98, 97 vielleicht noch okay, auch wenn es nicht die beste Idee war. Aber 20 Jahre später sollte man den Scheiß halt nicht mehr so treiben. Und ja, ich nehme mal an, dass ihr nicht sowas einsetzt, Produkte von denen. Falls doch, dann tauscht die mal aus.
Dann solltet ihr euch darum kümmern, dass die geupdatet werden. Und der Angriff, den man dann quasi dort fahren kann, ist VPN-Verbindung zu entschlüsseln. Wie ich das richtig verstehe, oder? VPN? Ja. Genau. Bla, bla, bla.
Wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie aber das, glaube ich, jetzt alles gepatcht. Also
ja,
es wäre dann
klar,
einfach so, updaten und dann ist gut.
Updaten und dann seid ihr wieder sicher.
Weil ist halt alles also, nur Software, von dem her.
Das ist zum Glück nur Software, ja. Stell dir vor, der ist so ein Hardware-Random Number Generator, der scheiße ist.
Genau, das ist dann halt dümmer, weil Hardware ist dann nicht so schnell ausgetauscht.
Das stimmt. Beziehungsweise nie. Ja, gut. Also das ist quasi der Blast zur Duck Attack.
Okay, super. Hätten wir darüber geredet.
Nur teilweise quasi ein technisches Problem, mehr so ein soziales Problem.
Aha. Schon auch technisch.
Naja.
Schon technisch.
Schon technisches Problem.
Da hat irgendjemand mal...
Ja, aber dieses Stempeln und dann werden Sachen alt und haben dann immer noch den Stempel, ist quasi ein soziales Problem. Oder so ein politisches.
Ja, gut.
Also eigentlich solltest du ja immer deine ganzen Geräte updaten, die ganze Zeit quasi und nicht...
Außer du stehst auf Sicherheit durch Ignoranz, weil es kann auch sein, dass du...
Dann nicht.
Ja. Dass du einfach die Sachen wegignorierst und dann ist es einfach irgendwann auch wieder sicher.
Genau, also da werde ich zu dieser diesjährigen E-Loop, die am 11.11.2017 ist, werde ich auch einen Vortrag halten. Leute, die das interessiert, dass quasi Windows 2000 das sicherste Betriebssystem von allen Betriebssystemen ist.
Sowieso, können dann, das Liebste. Das, ich hab,
ja, können dann quasi zur E-Loop.
Okay, dann sollte ich da vielleicht mal vorbeikommen.
Genau, warte, ich schreibe das hier mal dazu.
Ich habe auch gesehen, wir sind wieder Premium-Sponsor.
Natürlich, Brontal
also
ist der
Premium. Hat da irgendjemand auf irgendjemand getwittert, dass wir wieder mal Sponsor, nee, dass wir Medienpartner sind von der E-Loop?
Natürlich.
Sehr schön.
Spätestens jetzt.
Deswegen, von dem her ist es die beste. Oh. Dieses ist keine sichere Verbindung.
Ja, warte, ich war zu. Es geht natürlich nur per HTTP, so wie halt jeder
Enterprise.
Oh, oh. Also,
wir hosten das ja auf GitHub, lassen es von GitHub hosten und das ist nicht so einfach. Und wir haben uns nicht drum
gekümmert. Okay. Also, die E-Loop findet zum zweiten Mal statt, ne? Letztes Jahr, was, letztes Jahr? Ja. Doch.
Oder war multijährlich.
War das also dieses Jahr?
Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr auch im November, ich glaube, war der 7.
Okay, also die zweite Ausgabe der E-Loop. Was hieß das nochmal? Es war nix.
Enterprise Loop quasi. Es ist, wir haben Logo und dann haben wir den Namen gehabt.
Genau.
Also wir haben.
Okay. Stimmt. Es war ja auf dem Kongress war ja ein Suchdings. Wie heißt es?
Schnitzeljagd.
Ja.
E-Loop Schnitzeljagd. Genau.
Das war das Wort, was ich gesucht habe. Wunderbare Konferenz am 11.11. in Stuttgart im Schackspace wahrscheinlich. Kostet nichts, ihr könnt einfach vorbeikommen und
eine gute Zeit haben.
Kann man noch selber was einreichen? Gibt es schon einen Plan, wer hier?
Wir haben noch Lightning Talk Plätze, beziehungsweise Thunder Talk Plätze. Wenn man da quasi was vorbereiten würde, dann könnte man da 5 bis 15 Minuten Zeit haben, sein Thema den Leuten, die da sind, nahe zu bringen.
Okay, sonst, was ist sonst so Interessantes dabei? Können wir das vielleicht noch kurz, was lohnt sich, weswegen, also außer dein
Windows
2000 Talk jetzt.
Wir haben eine Menge gute Talks, auch von verschiedenen Leuten. Wir haben No Shit von Robert Wedesen, CEO von einer kleinen Firma, der quasi erklärt, wie sein Chaos-Management die einzig wahre Art ist, Management zu machen. Okay. Wir haben Vigilantes, When Good Incident Handlers Do Bad Things, ist quasi ein Externer, der quasi extra für zur E-Loop kommt, um dort seinen Talk zu halten über seine quasi, was er als Incident Response Händler, beziehungsweise als Incident Response Team so erlebt hat.
Gut.
Und das wird, denke ich, sehr unterhaltsam.
Genau, komm vorbei, der Eintritt kostet nichts und es gibt bestimmt auch, da wir Medien.
Es gibt einen Sektempfang.
Es gibt einen Sektempfang.
Und es gibt eine
Aftershow-Party.
Sektbegleitung.
Begleitung.
Genau.
Und Chunk gibt es am Ende auch noch.
Chunk gibt es am Ende, genau.
Zum Besaufen oder was auch immer. Und es gibt bestimmt auch Binärgewitter-Sticker, weil wir sind ja absoluter Medienpartner, habe ich gesehen.
Also, wenn wir welche haben, dann
ich,
ja.
Ich habe noch einige Sticker, genau. Also, das ist nicht das
Problem. Dann musst du wohl vorbeikommen.
Ach so, scheiße.
Vielleicht gibt es da sogar den Ingo dann.
Aha. Gut, gucken wir mal. Aber wenn ihr Interesse habt, eloop.org einfach mal vorbeischauen. Okay, haben wir das noch kurz eingeschoben. Dann kommen wir jetzt zum Toten der Woche. Der Real Donald Trump Twitter.
Real Donald Trump. Ist wichtig, dass man dazu sagt, was quasi gestorben ist.
Genau.
Der bis.
Dass man hier nicht, nicht die falschen Hoffnungen macht oder so.
Ja, und zwar ist nicht der Präsident der Vereinigten Staaten gestorben, sondern sein Twitter-Account und das auch nur für ganze 11 Minuten.
Oh,
und anscheinend hat halt irgend so ein Angestellter, der sich gedacht hat, ja, ist jetzt mein letzter Tag, was könnte ich noch so Tolles tun? Und anstelle von komische Bilder irgendwo an Wände aufzuhängen, hat er gedacht, ja, löschen wir mal den @RealDonaldTrump. Und dann war er halt auch für 11 Minuten mal von Twitter verschwunden.
Genau, also er war kurzzeitig der Held des Internets.
Mhm.
Wenn man so an seinem letzten Arbeitstag nochmal schnell die Welt rettet sozusagen. Auch wenn es nur für 11 Minuten war.
Ja.
Schon
gut. War schon, jetzt hat er quasi jetzt wird quasi darüber nachgedacht, ob er ein Hacking, quasi wegen Hacking angeklagt wird oder so ein Shit. Amerika ist einfach fucking kaputt, ey.
Und es hat eine große Diskussion darüber ausgelöst, ob Leute überhaupt so viel Zugriff haben sollen, dass sie so etwas tun können oder nicht, ob das jetzt irgendwie ein Problem ist oder ob das erwartetes Verhalten ist. Und viele oder einige Leute haben dann auch gesagt, ja, das ist ja dann problematisch, wenn ein im Prinzip ein Präsident, ein demokratisch gewählter Präsident im Prinzip so irgendwie fast ein bisschen zensiert wird und so. Aber ja.
Mhm, traurige Geschichte.
Es ist halt so ein bisschen, ja, Twitter ist halt kein offizielles Ding und Meinungsfreiheit ist halt was, das der Staat jedem Bürger gibt, aber halt nichts, was ein privates, an der Börse quotiertes Unternehmen jemandem geben muss.
Ja, genau. Das denke ich nämlich auch. Also.
Und vor allem ja, an jemanden, der ständig die Regeln dieses Unternehmens verletzt. Ich meine, gut, ja. Sie passen ja jetzt ihre Regeln an den Präsidenten an, aber ja.
Was? Hate Speech ist okay?
Ja, oder? Ja, nee, du darfst hier, also der Donald Trump darf auch zu Mord und sowas aufrufen, alle anderen halt nicht. Aber zumindest at real Donald Trump, der darf das, weil
zum Glück sind wir vollkommen unpolitisch ja. Hier in diesem Podcast.
Ja.
Ja,
sind wir total.
Ja, zum Glück
der Donald Trump.
Haben wir jetzt mehr Chancen, das quasi, was wir jetzt alles gesagt haben, gut zu machen in doppelt so vielen Zeiten.
Genau, ich wollte gerade sagen, auch Donald Trump darf jetzt ausschweifender werden, darf jetzt quasi doppelt so viel texten wie vorher. Ich weiß zwar nicht, ob er das kann, und
du meinst, ob die Kapazität, ob
dieses, geistige genau,
Kapazität korrekt. Dafür ja, ausreichend
genau,
ist.
Genau, so habe ich das gemeint. Von dem her weiß ich nicht, ob er das jetzt verwendet, aber alle anderen können das durchaus tun. Ihr habt jetzt ab heute oder seit heute nicht nur 140 Zeichen, sondern 280. Also lustiger wäre ja irgendwie gewesen, wenn es 256 gewesen wären, oder?
Das hat wenigstens Sinn gemacht, ja.
Also das Ding ist halt, eigentlich ist es ja schon irgendwie ganz schön traurig, dass man darüber reden muss, ja. Dass irgendein fucking Unternehmen im Internet irgendwie eine Zeichenlänge verdoppelt hat und denkst du so, was ist kaputt? Haben wir irgendwie nichts zu sagen? Haben wir nicht irgendwie interessantere Sachen? Haben wir nicht irgendwie irgendwas, was passiert ist? Die Antwort ist, nee. Ist nichts passiert. Es ist einfach fucking nichts passiert. Deswegen reden wir darüber, dass irgendeine Textnachricht jetzt doppelt so lang sein kann.
Fuck it. So praktisch. In 2-3 Jahren kannst du dann auch 280 Zeichen in einem SMS verschicken oder so, vielleicht.
nee, wird nichts mehr.
Da die goldenen Bits.
Das ist abgeschlossen. Das ist ein Protokoll, was abgeschlossen ist, da geht nicht mehr.
Ja. Ich meine, kann es ja auch. Da werden dann halt mehrere SMS und andere tun das dann wieder zusammen.
Ja, ja.
Es kostet halt bloß jedes Mal ab.
Doppelt so viel. Dann,
ja, wenn man noch für SMS zahlt, dann ja, kostet das was.
Wenn man noch aus Versehen SMS verschickt hat.
Wenn man über, ja. So.
Genau, wenn man es nicht sinnvollerweise schon deaktiviert hat. Ich habe letztens auch wieder an dem Telefon, was mir nicht gehört, einfach MMS ausgeschaltet. Ich gedacht habe, Leute, es geht nicht. Man kann sowas nicht anlassen, weil das musst du nur einmal aus Versehen machen und schon bist du 40 Cent los. Und stell dir mal vor, du fängst da an, wie in jedem anderen Messenger, dir mit irgendjemandem ein Bildchen hin und her zu schicken. Du bist einfach in kürzester Zeit einfach pleite.
Echt?
Also einfach mal die Person gesichert und das einfach hardcore ausgemacht. So, braucht man nicht. Es gibt keinen validen Grund, weswegen man MMS braucht. Ich krieg dann auch immer so, sie haben eine MMS bekommen. Und ich denke mir, fucking egal, geh weg. Da habe ich tatsächlich mal jemand gefragt, ja, bei mir ist es kostenlos. Ich denke, hä? Aber dann, egal, schick mir eine Mail, mach irgendwas, ich lese das Ding nicht. Ich habe das ausgeschaltet bei mir. Und die Telekom will dich dann immer auf so eine komische Webseite und dann musst du so einen Code eingeben, nur damit du dann das Bild siehst. Und ich denke mir, hey, nee. Machen wir gar nicht, fangen wir gar nicht
an. Braucht's nicht.
Ja.
Was wir aber brauchen, sind Glasfaser.
Ja, im Körper jetzt?
Oder vielleicht auch
überall.
Nicht. Da
doch,
gibt,
doch.
Da gibt es so einen schönen Kommentar bei Heise, der gesagt hat, ja, dieses Glasfaser und so, ja, braucht man gar nicht, dieses Vectoring ist wirtschaftlich meist sinnvoller und sowieso, dieses Vectoring ist ja ganz gut und die User brauchen ja gar keine Megabits.
Nee,
ja.
Quatsch, kann.
Ja, genau.
Es ist ja auch viel wichtiger, dass die Unternehmen billige Sachen machen und dann das Maximum rausholen. Also
genau, das Maximale an Geld herausscheffeln.
Maximale an Geld rausscheffeln, korrekt. Insbesondere, wenn man so ein börsennotiertes Unternehmen ist und nicht zu, jetzt muss ich nachgucken, wie viel Prozent gehört die Telekom noch dem deutschen Staat? 30?
Ja, scheiße, zu viel. Zu wenig. Zu wenig, dann sonst können wir die auflösen.
Genau. Gleich
machen. Machen wir so eine Volksabstimmung oder so und dann sagen wir, Telekom wird aufgelöst und sagen alle, jo, und dann ist sie weg. Und dann kommt über Glasfaser hin. Das wird dann geupgradet quasi.
Warum nicht? Bring. Ich finde das einfach einen sehr interessanten Kommentar, den man dann auf Heise.
Wer ist denn diese Ernst Ahlers? Ist es irgendwie?
Keine Ahnung.
Wo gehört denn der hin? Ist das da so ein Lobbytyp von der Telekom
also,
oder so? Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie passiert denn sonst quasi so ein Quatsch? Also ich denke, Heise ist ja schon halbwegs quasi ernst zu nehmen und so, aber wen haben die denn da reden lassen?
Das ist ja, sehr, ein bisschen befremdlich, aber ja.
Also es sind übrigens 31,9%, die deutsche Staat noch an der Telekom hat. Also für 14,5% direkt und 17,4% zum 31. Dezember war das letztes Jahr über die KfW und die KfW ist ja eine staatliche Bank. Also über 30% der Telekom gehören dem deutschen Staat. Deswegen ist es natürlich nicht so, als könnte jetzt irgendwie der deutsche Staat sagen, Telekom, wir verpflichten dich jetzt da was auszubauen. Kann man natürlich nicht machen, weil man ist ja nur Minderheitsaktionär.
Oh Gott. Aber wenn wir jetzt von unserem fetten YouTube-Money und Libera-Pay-Money den zweiten Drittel kaufen, dann hätten wir eine Zweidrittel-Mehrheit und könnten sie verpflichten, Glasfaser zu bauen?
Ja.
Jo. Jo. Hm. Sehr gut, dann machen
nice,
wir das
machen so. Machen wir das so. Okay, also alles Libera-Pay wird hier angelegt an die Telekom.
Also ich habe Telekom-Aktien, aber nicht in dem Bereich, dass es irgendeine Rolle spielt.
Also kann es mal einer hochrechnen, 8 Euro im Monat kriegen wir, oder? Wie viel Euro brauchen wir?
Was ist die Telekom wert? Gute Frage.
Also das heißt, im Jahr sind das hier...
Okay. Kann man sicher rausfinden, wie viele Aktien es gibt. Und dann könntest du es hochrechnen.
Aktien. Warte.
Das sind mehrere Millionen, mehrere Milliarden wahrscheinlich.
Telekom.
Also Marktkapital ist 71,6 Milliarden.
Ja, na dann kannst du es ja ausrechnen. Wie viel musst du anlegen jeden Monat, dass du
mal 0,3
70 Milliarden kommst?
0,3 mal 71,6 Milliarden und dann das durch, quasi das sind dann die Jahre. So.
Ja. Hören Sie auch heute,
wie wieder
live rechnet.
Ja. Wie Felix live rechnet auf Google, oh fuck.
Ja.
Milliarden, oh Gott. Ich weiß immer nicht, wie viele Milliarden, wie viele Zahlen da quasi sind.
Ist da nicht auf Millionen Wolfram Alpha viel besser? Solche Sachen mache ich ja immer in Wolfram Alpha.
1, 2,
ja, genau.
Okay, das sind jetzt.
Da kannst du dann.
1, 2, 3.
Oh fuck. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Ich weiß es nicht. Das sind zu viele Jahre, weil ich glaube, mal 92.
Das sind okay, zu viele Jahre.
Also wir brauchen nur noch.
Opas. Ja.
Also, pass auf. Also, ich habe jetzt mal Zins und Zinseszins weggelassen, weil das gibt's ja eh nicht mehr, ja? Also,
ja,
jetzt, wo mit der Abschaffung des Bargeldes gibt's ja auch keine Zinsen mehr, sondern nur noch Negativzinsen. Das heißt, könnte sein, dass es ein bisschen länger braucht. Insgesamt brauchen wir am Ende 230.000 Jahre.
Ja, dann.
Ach so. Also, 223.750 Jahre.
Ja.
Und dann können wir schon die Telekom kaufen, zum zweiten Drittel, also zu einem Drittel natürlich. damit wir dann jetzt quasi
eine Zweidrittel Mehrheit haben. Ja, genau.
Ja, genau, damit wir eine Zweidrittel Mehrheit haben. Also, warte.
So praktisch.
Okay. Obwohl, nee, das war erst Millionen. Fuck. Nee.
Okay, ist ja auch egal. Es ist jedenfalls so lange, dass es unrealistisch ist. Aber, ja, gut.
Tja, schade. Ja, dann.
Also.
Oh, nee, das war doch die große Zahl. Also, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber wir brauchen nochmal quasi das und Faktor 1000.
Ist egal. Das macht da auch kein Unterschied mehr. Sozusagen. Oh Gott. Nee. Ja, okay. Also wir brauchen einfach zu lange, um die Telekom zu kaufen. Deswegen müssen wir einfach abwarten, bis sie vielleicht Glasfaser baut oder auch nicht. Und irgendjemand auf Heise hat gemeint, nee, Glasfaser für alle ist ja total doof. Und wir sagen, nee, das ist total doof, dass du das doof findest. Weil eigentlich wollen wir alle Glasfaser. Und die sollen einfach mal hinmachen. Weil wenn erst jeder Glasfaser hat und dann Tarife auch passen, ja, also klar, ich hatte ja vor drei Monaten oder so mal gefragt, was es kostet, Glasfaser zu mir in mein neues Zuhause dann irgendwann mal legen zu lassen, und die wollten irgendwie 500 Euro im Monat, und dann habe ich gesagt,
das ist relativ das viel ist Geld.
Mir ein bisschen zu viel jetzt, so 100 Euro okay, 150, ja. Vielleicht.
Schmerzgrenze, ja, genau.
Aber 500, nee. Also das ist eher so das Problem. Ich hätte ja auch kein Problem, ein bisschen mehr zu zahlen, dass das subventioniert ist, dass sie jetzt mir die letzten 500 Meter noch das Kabel buddeln müssen. Oder ich würde ja auch mitbuddeln oder so. Ich sage, hier ist kein Problem, ich buddel da einen Kanal hin. Zeit habe ich, ja. Irgendwann mal vielleicht. Oder ich mache Kinderarbeit oder irgendwas. Hier, buddelt Löcher bis dahin. wird sich schon irgendwie finden lassen. Aber wenn sie danach immer dann noch 500 Euro für dieses, wäre schon geil, so Gigabit zu Hause zu haben. Aber jetzt mal.
Ja. Also ich habe ja auch gedacht, das ist tatsächlich erschwinglich, weil es gibt ja dieses Mehrbreitband für mich von der Telekom, und da werben die ja damit, dass man das nach Hause bekommen kann, aber das ist quasi 500 Euro kostet, was ein bisschen.
Ja, es ist jetzt nicht die Telekom, ja, sondern es ist dann halt ein anderer Anbieter, aber der hat halt Glasfaser da liegen. Und ja, da sollten sie halt mal da angehen. Es mag sein, dass man einen HD-Stream oder einen 4K-Screen, 4K-Stream in 25 MB krieg, Megabit pro Sekunde, Megabyte pro Sekunde, Megabit pro Sekunde, Megabit pro Sekunde.
25 Megabit ist aber ganz schön wenig, weil das kriegst du jetzt gerade schon relativ.
Das, genau, das ist das, was du jetzt gerade so kriegen würdest, ja, 25. Und da kriegst du 4K-Screen, Stream wohl rein. Aber jetzt sei mal irgendwie eine Familie mit 3, 4 Kindern und jeder will das abends machen, und vielleicht ist 4K dann auch irgendwann nicht mehr genug, sondern es müssen halt 8 sein, dann kommst du halt langsam dran. Außerdem, weiß ich nicht, funkt sowieso alles durch die Gegend, und hey, wenn du mal schnell einen Film großen haben willst, willst du vielleicht auch nicht ewig warten, sondern willst du ihn einfach zack geladen haben. Und realistisch gesehen werden halt die Datenraten über die nächsten Jahre noch steigen. Also ja, wir wollen jetzt Glasfaser, damit es halt dann in 20 Jahren nicht das Problem gibt. Ja, das ist es halt.
Wir wollen jetzt Zukunft und nicht erst in der Zukunft.
Genau.
Ich meine, wo kommen wir da auch hin?
Wenn es erst in der Zukunft geben würde, ja. Genau. Ja. Nee,
jetzt Zukunft ist für alle.
Es gibt halt immer noch Gemeinden, insbesondere auf dem Land halt, wo es fast gar kein schnelles Internet gibt. Bei meinen Eltern war es ja bis vor 3 Jahren auch noch so, wo du echt gesagt hast, nee, hier kannst du nicht bleiben, ich will weg. Oder ich hab dann immer mein Handy rausgenommen, weil mit LTE kann man ja leben, aber irgendwie mit so ISDN-Geschwindigkeit oder vierfache ISDN-Geschwindigkeit ist dann halt schon nicht mehr mit YouTube surfen. Aber ja, so 25 Mbit, weiß ich nicht, reicht mir, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht lange. Und ich verstehe es auch nicht, insbesondere wenn es halt ein anderer Anbieter ist, wenn es nicht die Telekom ist. Normalerweise müssten sie sich ja die Leitungen die letzte Meile sozusagen von der Telekom mieten. Wenn ich jetzt sage, nee, buddelt mir das bis ins Haus bitte, ist zwar jetzt einmal der große Aufwand und keine Ahnung, aber dafür bin ich euch die nächsten 20 Jahre halt treu oder die nächsten 30. Weil,
ja.
Hallo, dann habe ich Gigabit Glasfaser.
Hallo, aus. Gigabit Internet.
Ja, also, ja. Ich meine, scheiß ja. drauf, ja.
Das
hab mich die nächsten 30 Jahre. Ich gehe nie wieder weg.
Ich ziehe nie wieder ja, um.
Wird nicht passieren. Ja. Macht es.
Ja, ist schon echt traurig. In Japan ist einfach fucking überall so. Und hier, shit, haben wir hier. Ah, so traurig.
Von daher, nee, wir wollen Glasfaser alle. Kann durchaus sein, dass es ein paar Leute gibt, die es nicht wollen. Und ja, wenn es zu...
Nee, die es nicht verstehen.
Die es nicht verstehen. Oder denen es halt zu teuer ist. Ich meine, das hängt... Klar, wenn ich VDSL 100 krieg, ja, für irgendwie 30 Euro und mir dann jemand sagt, ja, Gigabit-Internet kannst du halt auch haben über Glasfaser für 500 Euro, dann würde ich auch sagen, ja, nee, die 100 für 50 Euro reichen mir total. Das ist schon klar.
Ja. Aber das ist ja auch nur, weil das andere da ist. Ja, hätte man quasi direkt angefangen, das Richtige zu tun, hätte man jetzt diesen Quatsch ja auch gar nicht, ja. Oder so wie die Telekom aus den Berliner, aus der Ostseite aus Berlin, die ganzen Glasfaser aus dem Boden rausreißen nach der Wende.
Ja, weil sie da halt scheiß Techniken verwendet haben und da ja
direkt verkackt einfach.
Die hätten das Glasfaser auch weiterverwenden können, ja.
Die hätten es einfach nicht rausreißen sollen, die hätten es einfach da liegen lassen sollen, ja, und dieses scheiß andere Kabel dazu tun.
Ja. Es
ist nur ein scheiß Kabel, ja? Also es ist jetzt nicht unendlich groß und dick oder so. Und es ist noch Glasfaser einfach. Ach, jedenfalls genug geweint. Ich glaube, wir können das nicht lösen. Außer, dass wir all unseren Freunden und Familien sagen, dass Glasfaser der geile ja. Preis ist. Und jetzt brauchen wir einen Grund, weil
was einfach
da kann man das Internet anschauen. Ziemlich Glas. Quasi.
Ja, kann man guck mal, die Farben da.
Das ist geil. Ja.
Guck mal, das Rot da hinten in der Ecke, das ist jetzt gerade das Video.
Das ist dein Video, das kommt da durch das Glas geflogen.
Nee, also alle wollen eigentlich Glasfaser, bloß manche Leute verstehen es nicht.
Und zwar sagst du dann einfach für volle Transparenz.
Genau, stell dir vor, du kannst ein Internet aus Kupfer haben. Hast du schon mal durch Kupfer durchgeschaut? Nee, geht nicht. Also darum willst du ein Internet aus Glas, weil das ist auch was.
Ja, komplett transparent. Und das ist ja, was wir wollen. Wir wollen alle Transparenz in der Politik, in der Wirtschaft und natürlich auch bei der Telekom.
Genau.
Volle Transparenz. Bam. Okay, machen wir weiter. Was ist jetzt das nächste Thema, was wir hier haben? Genau, der letzte Tote diese Woche ist HTTPS-Pinning von Zertifikaten. Es war eine ganze Zeit lang in Chrome mit drin und die Idee war quasi, ein Zertifikat an eine Domain zu pinnen und wenn sich dieses Zertifikat ändert, dann weiß dein Browser das quasi und sagt, oh, das ist aber böse, darf nicht passieren. Das Problem ist quasi, es hat mehr Probleme gemacht, als es Probleme gelöst hat und deswegen ist es jetzt wieder rausgeflogen.
Ja.
Genau.
Und
das ist auch die ganze Geschichte schon.
Ja, ich meine, was man da stattdessen machen kann, ist ja jetzt mittlerweile festlegen im DNS, welche CAs Zertifikate ausstellen dürfen für die Domain.
Aber das macht man ja schon immer.
Nee.
Ach so, nee, für die Domain dann.
Genau. Okay. Bloß ich weiß gerade nicht, wer das umsetzt wirklich oder wer das enforcen würde. Also wenn dein Browser das nicht enforced, dann ist halt auch.
Dann macht es halt niemand.
Ja.
Gut. Inge, du darfst doch wieder lachen.
Ich sicher. Aber es gibt
ja,
nicht zu lachen.
Doch mal. Na gut.
Es gibt nicht zu
lachen. Dann.
Es ist alles so traurig. 280 Zeichen bei Twitter. Keypinning wird abgeschafft. Es ist alles irgendwie Keypinning-Gedönse. Und dann will der Leadname noch über ZFS reden. Es ist einfach so traurig alles.
Yes! Ich habe ja die letzte Sendung. Wir kommen übrigens zu News. Möchte ich hier noch anmerken. Ich habe ja die letzte Sendung schon mal von diesem OpenZFS Developer Summit gesprochen. Und um den Ingo nicht ganz zum Weinen zu bringen, wenn genau. Ich das kurz halten. Da könnt ihr gerne die letzte Sendung, glaube ich, nochmal nachhören, wenn ihr mehr darüber hören wollt, wie wir die Dinge nicht gesehen haben. Jetzt könnte man sich die Videos anschauen und die Slides, unter anderem beispielsweise dieses zum, wie genau sie das machen, wenn man den Storage in einem ZFS vergrößern möchte, also wenn man genau eine Platte dazu schiebt. Weil da sind ja das letzte Mal ein paar Fragen aufgetaucht, die ich nicht beantworten konnte. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das Video dazu zu schauen. Also ich weiß es halt immer noch nicht. Werde ich dann vielleicht noch nachreichen, weil Ingo interessiert das bestimmt brennend.
Unbedingt.
Bronto. Ja. Eines der größten Probleme, die du mit deinem ZFS
ja,
hast quasi.
Es juckt mich so unter den Fingern. Das
genau.
Glaubt ihr gar nicht.
Du würdest quasi alle deine Laptops direkt umstellen, wenn du wüsstest, wie das geht.
Genau, wenn unbedingt. Ingo wüsste, wie er eine Festplatte in seinem Laptop hinzubasteln kann, damit, wenn er sich eine Festplatte unter einen Laptop klebt, die auch in seinen ZFS-Pool aufnehmen kann, ohne einen neuen Pool zu machen. Nicht?
Muss ich
nicht
jetzt,
begeistert.
Muss ich jetzt Wasser in den Pool kippen? Kann ich da baden drin? Nee, oder?
Nee. Aber du kannst da Daten abspeichern. Naja, ich sehe schon, nicht so begeistert.
Nee. Jetzt irgendwie nicht so.
Wie sieht's denn mit Bitcoin aus? Bist
Bitcoin.
Du denn für Bitcoins zu begeistern?
Nee, ja. Also Bitcoins sind voller Klimakiller.
Genau. Und zwar geht's darum. Da haben sie mal so ein bisschen durchgerechnet und herausgefunden, dass halt so eine Bitcoin-Transaktion ungefähr, wenn man vorsichtig schätzt, 77 Kilowattstunden Energie verbraucht. Das sind dann pro Tag sowas um die 30.000 Transaktionen und das ist halt so ein kleines Problem, was nicht so ganz
okay, kann man
nicht so ganz gelöst ist und die Frage ist halt so ein bisschen.
Hat man
warum?
Jetzt gegengerechnet, was so ein Bezahlvorgang an der Kasse mit Geld kostet? Dass das Geld auch gemacht worden ist und dann durch die Gegend gefahren worden ist und dann wieder durch die Gegend gefahren wird und gezählt wird von Zählmaschinen, die Strom brauchen und so. Das würde mich jetzt mal, die Gegenrechnung würde mich jetzt mal interessieren, wie viel so ein Zahlvorgang an der Kasse dann an Strom verbraucht.
Ja.
Ist wahrscheinlich auch nicht so wenig.
Es ist vermutlich nicht so wenig, aber es sind ziemlich sicher nicht 77 Kilowattstunden für eine Transaktion. Weil
es auf viele aufgedingst wird, oder was?
Das ist relativ viel einfach.
Das
also
77 Kilowatt Strom, um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, irgendwie. Ich hab geschaut, hier in der Schweiz, irgendwie glaube ich, zwei Personen in einem Haus für einen Monat sind sowas um die 200 Kilowattstunden grob pro Monat. Und zwar ist das dann ein Haus, wo du drin lebst und irgendwie eine Spülmaschine hast und eine Waschmaschine und irgendwie einen großen Flatscreen-Fernseher und irgendwelche Computer, die laufen. Und das ist halt pro Transaktion, das heißt, die Schätzung von einem Minimum, weil man kann ja nicht genau wissen, wie viel Strom jetzt wirklich gebraucht wird. Also das kann man ja nur so ungefähr abschätzen und sagen, ja, okay, es wurden so viele, also du kannst ja im Prinzip nur einen Idealfall annehmen, wo du zum beispielsweise keinen Verlust hast beim Hash berechnen und dann kannst du halt so annehmen, so viele Hashes wurden irgendwie eingereicht insgesamt und jeder Hash braucht unter Idealbedingungen oder bei einem Standard Verlust irgendwie so und so viel Strom. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob du das auf deiner Grafikkarte machst, wo du sehr viel mehr Wärme produzierst oder ob du das auf einem Essex-Board-Ding sie machst, wo dann halt irgendwie sehr spezifisch für den Use Case gebaut wurde, dass du meinen kannst. Ja, und ich glaube, das ist schon ein Problem, vor allem weil halt Bitcoin sonst nicht so viele Probleme löst, die viele Leute wirklich haben.
Gut, also habe ich jetzt ein reines Klimagewissen, wenn ich keine Bitcoins benutze.
Genau.
Super.
Kannst du dir jetzt.
Endlich was Positives, ja. Ich hab schon ganz gedacht, oh, es ist blöd, dass du da nicht eingestiegen bist. Ja, jetzt sind die schon bei 8.000 und man hat so viel Geld nicht mitgenommen, was man auch heute alles mitnehmen könnte. Aber jetzt habe ich wieder ein reines klimagrünes Gewissen und das ist total gut. Danke, dass du mich.
Genau.
Ja.
Glücklicherweise. Aber du hättest jetzt auch in grüne Energie damit investieren können, quasi mit
Ja, aber
deinem Geld.
so
Und
viel
dann
grüne
hättest du ein
Energie kann
besseres.
ich ja gar nicht produzieren, wie ich da hätte schon verscherbelt.
Ich denke schon. Du hättest nur eine Transaktion gebraucht, nur einmal Bitcoins kaufen,
Ja, und dann?
dann nochmal Bitcoins verkaufen, reich werden, bäm.
Ja, da hätte ich aber viel Geld am Anfang schon reinstecken müssen. So viele Bitcoins gab es am
Nee,
Anfang wahrscheinlich
hättest
noch nicht.
früh genug quasi einfach mitspielen. Ich glaube, es hätte
Ja,
genau.
und wie viel Geld hast du gemacht?
Da will ich nie sagen, sonst wäre ich erschossen.
Was?
Wäre ich direkt von irgendwelchen Leuten geraidet oder so.
Ja, hast du
Ja,
hoffentlich. Hoffentlich liegen die Sachen
ich habe
irgendwo, dass sie in einem guten Vault verschlüsselt sind.
Genau. Genau das. Und der Rest, ja. Bitcoins funktionieren.
Bitcoins funktionieren. Naja, aber halt, das Problem ist halt, das ist auch ein Problem, was sich nicht lösen lässt. Und ein Problem, was nicht besser wird, wenn mehr Leute Bitcoins benötigen, weil je mehr Leute Bitcoins bei Bitcoin mitmachen, desto mehr Nodes gibt es und je mehr Nodes es gibt, desto schwieriger ist es halt, diese Blöcke zu minen, weil dann halt auch mehr Leute am Minen sind und je mehr Leute meinen, desto schwieriger wird es und schwieriger heißt, ja, mehr Hashes heißt, es müssen halt mehr Leute meinen, braucht mehr Strom. Und Bitcoin
Also
funktioniert halt nur so.
naja, die Sache ist halt, irgendwann sind die Bitcoins alle. Und dann wird es interessant. Weil dann gibt es quasi nur noch Geld über die Transaktionsgebühren. Und dann braucht man, glaube ich, nicht mehr so viele Bitcoin-Miner, oder? Oder wie sieht es da aus?
Ja, na, das Problem ist halt, die Leute, also ja, klar, es werden keine Bitcoins mehr aus dem System ausgeschüttet, aber die
Müssen noch behandelt werden.
Transaktionsgebühren gehen dann halt dementsprechend hoch pro Block. Und die Leute möchten ja trotzdem noch Geld bekommen dafür, dass sie meinen. Dementsprechend werden dann halt im Prinzip nur die. Also als Miner kannst du dich ja entscheiden, welche der Transaktionen du in deinen Block nimmst, mehr oder weniger. Und da
Ja,
kannst du halt ein
und
Viertel.
normalerweise nimmst du die halt, die mehr Geld bringen.
Genau. Und da kannst du dann halt sagen, Leute, die irgendwie unter so und so viel Transaktionsgebühr drin haben, nehme ich einfach nicht mehr in meinen Block rein. Und dann muss jeder halt gehen halt die Transaktionsgebühren gegen oben und das bekommt dann der Miner, aber deswegen wird es vermutlich nicht weniger Leute geben, die Bitcoins minen.
Meinst du, quasi, das sind genug Transaktionsgebühren, dass
Dass sich alle
quasi
halten
alle
können,
dabei
oder was
bleiben?
genau, das ist die
Das
Frage.
ist zumindest die Idee, ob das dann so funktionieren wird. Ja, weiß man nicht so genau. Und ein Bitcoin wird dann vermutlich ja halt auch im Preis hochgehen. Das heißt, ja, Leute werden dann halt ein bisschen was dafür zahlen und dann, auch wenn du dann halt irgendwie nur ein Bitcoin bekommst in Transaktionsgebühren,
Muss halt einfach nur genug wert
sind das dann
sein.
halt vielleicht trotzdem 15.000, 20.000 € oder so, wenn ein Bitcoin dann halt so viel wert ist. Und dann lohnt sich das vielleicht wieder.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Also.
Es braucht auf jeden Fall sehr viel Strom für nicht wirklich viel sinnvolle Anwendungscases. Tja.
Und nu? Hast du eine Lösung? Nö.
Genau. Eure alten Samsung-Smartphones können
Was die
Bitcoins
einzige
meinen.
Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist mehr Miner.
Hä?
Quasi.
Exactly.
Nee, also folgendes, ist ja ganz einfach, ja. Man hat diese diese Bitcoin-Miner, ja, und die verbrauchen voll viel Strom. Aber was wäre, wenn du stattdessen einfach nur gebrauchte Samsung Galaxy S5 nehmen würdest?
Die brauchen keinen Strom, die laufen alleine? Sind die, die self-sustaining?
Die haben Füße, die haben alle Füße, ja, und die laufen alleine.
Okay.
Und dann ist das Problem gelöst.
Ah, wunderbar.
Und also das Problem ist quasi, dass sie natürlich nicht gut Bitcoins minen können, sondern nur irgendwelche Altcoins, wo du irgendwie CPU brauchst oder RAM. Aber darum geht's ja nicht. Es geht quasi darum, einfach mal was Cooles mit den Samsung Galaxy S5 zu machen. So.
Ja, aber könnte und man die nicht einfach nicht zerlegen und da die Teile wieder rausnehmen, die man noch brauchen könnte? So.
Warum? Wenn du ein Bitcoin...
Recyceln? Naja, ich meine, die Mineralien recyceln, das Telefon.
Wenn du Bitcoins minen kannst. Hast du gesehen, wie teuer ein Bitcoin ist?
Über 9000? Ja. Noch nicht
ja,
ganz,
irgendwie
ne?
So. Nee. Es war, glaube ich, mal über 7000 oder so.
Über
kurzfristig,
8,
7, aber.
Halb sind es gerade. Nee, ist, glaube ich, immer noch so.
Immer noch so? Na, weiß ich nicht.
Also über 9000 demnächst.
Over 9000! Also das, genau, also das ist ein lustiges Projekt auf jeden Fall von irgendwelchen, ich glaube, es waren irgendwelche Studenten von Samsung und die haben gesagt, hier, wir haben irgendwie diese Millionen von diesen shittigen Telefonen, die Leute uns die ganze Zeit zurückschicken, damit wir die recyceln, aber eigentlich sind die noch gut. Und es sind ja auch nicht die Dinger, die sind ja auch nicht die Dinger, die die ganze Zeit quasi in Flammen hochgegangen sind, das heißt, man kann die tatsächlich auch noch verwenden. Und quasi dann ein cooles Projekt daraus zu machen, ist schon ganz nice eigentlich, also ganz, ganz lustiger Ansatz. Und die haben ja auch relativ viel Energie, also diese ganzen, diese ARM-CPUs, die sind ja relativ performant. Und das kommt quasi daher, wenn du performanter bist mit deinem CPU, dann bist du schneller fertig mit dem, was du quasi vorhast zu tun und kannst entsprechend schneller auch wieder schlafen gehen mit deinem CPU. Das heißt, du bist nicht nur performant schneller, sondern du bist auch noch stromverbrauchstechnisch schneller. Besser für die Akkus quasi, die in den Handys drin sind. Und deswegen haben die halt alle ziemlich viel Energie, also irgendwie, keine Ahnung, wie viel, 2 Gigahertz oder sowas. Und das ist schon relativ nice eigentlich. Und deswegen kann man damit auch was anfangen.
Aber braucht man das? Vermutlich nicht, aber ist halt ganz lustig.
Höchstwahrscheinlich nicht. Also der Bitcoin-Kurs ist gerade 3737 US-Dollar. Das ist ziemlich viel.
Alle ärgern, die sich diese zu spät eingestiegen sind. Dafür habt ihr jetzt ein grünes Gewissen. Super. Kommen wir zu richtig schönen Sachen oder zu wieder positiven Sachen. Es gibt Leute, die wollen Android-Telefone ohne Google machen und haben da jetzt Micro-G gebaut, was quasi die ganzen Google-Dienste sind ohne Google-Code. Also hat man halt ja diese G-Apps normalerweise drauf, damit diese, damit du Location-Gedönse hast und Push-Gedönse. Und das sind halt alles Proprietary-Zeug. Und das gefällt Leuten nicht.
Das ist ja verrückt.
Ja.
Leute mögen Sachen nicht.
Naja, sie mögen schon viele Sachen. Und ich meine, so ein Android-Telefon ohne Google ist schon echt ein bisschen anstrengend, sagen wir so. Weil
ja.
Du kannst viele Sachen nicht machen.
Zum Beispiel?
Die meisten Apps nicht benutzen. Versuch mal irgendeine App aufzumachen.
Das ist ja blöd.
Die sagt dir, hier sind die Play-Services, nicht installiert, ich Arschlecken weg.
Was sind denn Play-Services überhaupt? Also was machen die? Sind die so, validieren die, dass die App echt ist oder so?
Nee, das sind oder zum Beispiel die Standortdienste, die Push-Dienste, okay. Dass das funktioniert. Brauchst du diese
Play-Services? Aber Standortdienste, was ist ein, also warum braucht man denn da überhaupt dieses Google Play-Quatsch?
Weil.
Ich meine, dein Telefon weiß ja, wo es sich gerade befindet.
Nee, weiß es nicht.
Aber das hat auch dieses GPS und diesen komischen
Anschluss. Das hat GPS, ja. Und warte mal, bis GPS dir einen Fix bringt, wenn du keine AKPS und nichts benutzt. Mal viel Spaß. Ja, eine Weile, eine ziemlich lange Weile.
Okay, das heißt, man braucht die quasi, damit man diese grobe Eindingsung hat.
Und dann genau, damit du auch zum Beispiel auch über die WLAN-Standorte und so, dass du das schnell hinkriegst. Und ja, und halt auch diese Push-Benachrichtigungen. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, die Tagesschau-App haben willst, die dir irgendwann sagt, hier, wichtige News XY oder weiß ich nicht, dass dein Telegram oder dein Nachrichtengedönse deiner Lieblingswahl, wenn es im Hintergrund läuft, irgendwelche Push-Nachrichten schicken kann oder so, dann brauchst du halt auch diese Dienste dafür. Und die heißen irgendwie G-Apps. Und die sind halt proprietär von Google. Und es gibt jetzt ein Projekt MicroG. Die wollen das nachbauen, mit auch, dass du sogar irgendwie auf den Google Play Store zugreifen kannst, wenn ich das richtig verstehe, obwohl ich nicht weiß, wie das lizenztechnisch überhaupt völlig richtig gehen soll. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollen die das nachbauen, also quasi diese G-Apps nachbauen, und die nennen das MicroG, und es gibt jetzt ein Lineage-OS-Fork von den Leuten, die auch MicroG machen. Lineage selber will das Zeug wohl nicht einbauen, weil sie wahrscheinlich Angst haben, dass Google das nicht so lustig findet. Aber sie sagen auch, dass eine bestimmte Änderung an der Signaturen irgendwie nötig ist, und das ist, führen sie Sicherheitsbedenken sozusagen an. Aber vielleicht kann es auch einfach nur sein, dass sie sich da nicht den guten Draht zu Google verbauen wollen. Deswegen haben jetzt die MicroG-Leute quasi LinuxOS geforkt und bieten jetzt LinuxOS von MicroG an. Und für alle Telefone, für die es auch LinuxOS gibt, gibt es jetzt quasi diese LinuxOS-Variante mit MicroG. Also so, dass man diese Google-Apps, diese G-Apps nicht mehr braucht und trotzdem alles verwenden kann. Ich habe das leider noch nicht getestet. Wollte ich eigentlich mal machen. Ich hätte auch noch einen Nexus 5, auf dem ich mal Lineage von MicroG probieren könnte. Aber auch für Sailfish habe ich gesehen, gibt es MicroG, und da ist es ja auch so. Also ich habe halt in meiner Android-Umgebung auf dem Sailfish, da ist es halt auch ganz oft so, wenn du halt irgendeine App aufmachst, die sagt dir halt, die Play-Services sind nicht installiert. Jetzt könntest du halt die G-Apps mit draufpacken, aber dann hast du halt quasi wieder so ein Telefon von Google. Und trotzdem gibt es gerade diese Standortdaten und so, das würde wesentlich oder könnte wesentlich schneller gehen. Und vielleicht will man ja doch mal bestimmte Apps auch aus einem Google Store haben oder so, dann bräuchte man halt sowas. Und es gibt für Sailfish auch irgendwie dieses MicroG, muss man sich mal angucken.
Okay, also das heißt quasi, die bauen diese ganzen API-Nachfragen nach, in wie auch immer die das halt tun, und dann benutze das anstatt das Proprietäre. Weil die Google-APIs werden ja immer noch verwendet, oder? Also so habe ich das verstanden. Oder wird es komplett ausgetauscht? Weil ich glaube, die benutzen quasi, also die schreiben nur diese API-Wrapper neu. Und dann benutze immer noch Google, aber halt das kleine Google und nicht das bloated Google, was auch immer der Unterschied sein soll dann. Oder habe ich es falsch verstanden? Vielleicht nicht auch.
Ja.
Seine. Kann sein oder kann auch nicht sein. Also ich sehe es jetzt so kurz, ich habe so ein bisschen drüber gescrollt. Ja, die Idee ist halt, dass sie es neu bauen, dass du halt nicht darauf angewiesen bist, auf Code von Google.
Yeah.
Ich weiß aber nicht, wie sie die APIs dann. Ich würde jetzt persönlich mal eher davon ausgehen, dass wenn sie sowas dann tun, dass sie halt die APIs auch so offen wie möglich implementieren, dass du halt eben genau halt anstelle von irgendwie dann alles wieder direkt in Google reinzupipen, das irgendwie vielleicht von der Open Source Alternative her bekommst, aber das steht da nicht so explizit drin. Es kann auch sein, dass sie wirklich nur diesen API-Wrapper im Prinzip neu bauen. Und das Problem mit diesen Google-Dingen ist halt so, viele Apps benötigen das halt einfach, weil weil sie da so eine zusätzliche API, die halt nicht Open Source ist, gebaut haben, die aber halt ganz viele Dinge bereitstellt, die man als Entwickler halt gerne so hat.
Dieses Unified NLP. Also wie gesagt, versuch mal irgendwie die Bahn-App aufzumachen, ohne dass du die Play-Services drauf hast. Die meckert dir halt, dass es nicht geht. Mhm. Habe ich jetzt, ich habe mein Selfish-Gerät unten liegen. Sonst hätte ich jetzt einfach mal ein paar Apps aufmachen können und hätte dir sagen können, wie viele, wo überall, wo es überall meckert. Es gibt halt ziemlich viele Android-Apps, die starten. Manche starten gar nicht, wenn Play-Services nicht drauf sind. Viele starten wenigstens, aber meckern halt. Ja, funktionieren dann fast genauso. Gut, sie können dir halt keine Map anzeigen. Aber ich meine, wenn ich jetzt über die Bahn-App trotzdem Tickets kaufen kann, wird mich das jetzt nicht so unbedingt stören. Aber ja, gerade Standort geht dann halt nur über diesen Unified NLP-Gedönse. Und sowas bauen die halt nach. Ja.
Okay. Okay. Na gut. Das heißt, eigentlich wäre es eine gute Sache, weil dann hat man weniger Closed-Software-bösen Code auf seinem Telefon.
Genau. Du kannst dann vielleicht wirklich mal ein benutzbares Android ohne Google Code laufen lassen. Weil ein sehr großer Teil ist ja in diesem Open Source Google Ding drin und dann brauchst du halt aber trotzdem noch relativ viel Google Dinge obendrauf, dass es dann halt irgendwie so einigermaßen benutzbar ist oder es ist dann halt eher schmerzhaft zu benutzen, und wenn das dann vielleicht ein bisschen ordentlich integriert ist und du das dann einfach wie ein normales Android benutzen kannst, ohne den Google-Login, ist das sicher eine gute Sache.
Also zumindest gibt es dann auch, also hier steht zum Beispiel, MicroG hat dann eine Schnittstelle zu Googles wichtigem Cloud-Messaging-Dienst, also das, was ich halt gesagt habe, dass die Push-Notifications und sowas ankommen, also sie scheinen dann zumindest trotzdem noch an einigen Stellen Google-Dienste benutzen zu müssen. Aber wenn eine Map nach einem, also wenn jetzt zum Beispiel DB-Navigator, habe ich ja gesagt, wenn du den aufmachst, würde er halt normalerweise, zeigt er dir auf Android dann einfach eine Google Map an mit halt Standort, und in dem Fall wäre es jetzt so, er würde dir dann halt eine OpenStreetMap anzeigen mit dem Standort, und das ist dann schon richtig cool. Also da an der Stelle könntest du dann halt auf die Google-Sachen verzichten. Ja.
Okay.
Und du wirst halt auch nicht mehr so getrackt, weil, ja, Google Analytics ist halt dann auch außen vor und sowas. Ja.
Okay. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache dann.
Ja, ich habe es leider nicht geschafft, das mal auf meinem Selfish zu testen. War auch für das neue. Also ich habe zwar heute ein paar Artikel gelesen, ob es jetzt geht oder nicht. Sie waren sich da irgendwie nicht sicher. Ein paar Leute hatten es ausprobiert und sind gescheitert, aber irgendjemand hat gesagt, nee, es geht irgendwie. Und dann hatte ich aber heute leider nicht genug Zeit, um das mal auszuprobieren. Also weil fürs Jolla C gibt es wohl schon seit ein paar Tagen was funktioniert. Und ob es jetzt auch für Selfish X schon geht, war irgendwie nicht klar. Und deswegen... Ja, aber wer F-Droid drauf hat oder so, kann es mal ausprobieren. Oder sich, wie gesagt, einen Lineage OS for MicroG gleich holen. Da muss man halt nicht mehr diese G-Apps mit extra draufpacken und reinbasteln, sondern kann halt den Nachbau verwenden. Vielleicht habe ich es bis nächstes Mal getestet oder...
Du musst es auf jeden Fall testen, es hilft quasi.
Ja, es hilft alles nichts. Aber vielleicht hat ja auch der Chat irgendwas, wir können ja mal gucken, hat da irgendjemand was dazu gesagt? Nee, hat leider nicht.
Apropos ausprobieren, vielleicht willst du dann auch direkt mal Minix auf deinem Operating System, also als alternatives Operating System verwenden. Nee.
Also eher würde ich dann noch Haiku verwenden.
Haiku? Mhm.
Ja, als Minix.
Naja. Sagen wir mal so, Minix verwendest du ja schon, da kannst du dann dein Haiku oben drauf installieren.
Ich verwende Minix schon. Achso. Mhm.
Ja.
Und zwar geht es darum, also ich nehme jetzt mal an, du hast Intel CPUs.
Ja, ja. Oder? Ja, doch.
Ja.
Doch.
Mhm. dann läuft da ein Minix drauf.
Ah, das ist und dieses zwar, EFI-Gedönse oder was? Was da irgendwie
ja,
dabei
dieses
ist?
Intel's Management Engine.
Ah, das, was man gerne abschalten will, aber nicht darf. Oder
genau,
was schwierig ist.
Genau, es ist nicht dokumentiert, ist aber halt, also neben dem UEFI halt noch so ein weiteres Ding, was in den meisten, also eigentlich in den letzten 5 Jahren in alle Intel-CPUs reingekommen ist. Und das sind dann halt so praktische, also einerseits dieses Minix ist ja so ein Unix-ähnliches OS, was mal so als Educational Tool, also so als Ausbildungs-OS geschrieben wurde.
War der Andrew Tannenbaum, der irgendwann zum Linus gesagt hat, ja, so einen Scheiß willst du machen, monolithischer Kernel, nimm lieber hier, so wie Minix es macht, Gedöns.
Microkernel.
Besser.
Und alles andere sind dann quasi Applications, die laufen. Ja, alles andere sind dann Applications, quasi die Antithese zu Linux.
Genau. Und das
okay, und
scheint
die Welt, also nee, Tannenbaum scheint recht zu haben, weil Minix läuft überall und Linux läuft leider
nicht überall.
Nicht überall.
Leider
also
doch
es läuft
auch
doch verdammt
auf ARM
viel
und AMD und von dem her nicht überall, ja. Okay.
Also ich glaube, Linux läuft aktuell auf mehr auf mehr Geräten, weil es läuft auf diesen ganzen Android-Shitphones.
Ja. Das stimmt.
Und
so gerechnet.
Und eigentlich auf 95% dieses Internet of Shit.
Ja, da natürlich auch. Na gut, also die haben auch anderen Müll. Aber so quasi diese ganzen Android-Telefone, ja. Und da ist ja auf jeden Fall kein Intel-CPU drin.
Ja, oder auch so eine, wie gesagt, dieses ganze Internet of Things Gedönse, also jede von diesen. Jedes Device auf diesem Planeten läuft mit Linux, während nicht jedes Device auf diesem Planeten mit Intel-Hardware läuft. Außerdem hat Intel ja auch gerade ganz große andere Probleme, ne? Ich habe ja irgendwie gesehen, die müssen jetzt schon AMD-GPUs einbauen.
In ihre Geräte. Das habe ich auch gelesen, habe ich mir gedacht, das ist ja ein bisschen
lustig, oder? Ich finde es total gut.
Zumal die hatten ja den Iris-Grafikchip. Der war ja eigentlich relativ nice, also wie ich das in den Benchmarks gesehen habe. Dass dieser eine Chip, der in den i7 irgendwo mit eingebaut wurde oder so. In irgendwelchen i7, also zum Beispiel in dem, wie heißt das Teil, der NUC Black Edition oder so, wie das Ding heißt. Und der hat ja ein Iris GPU drin und ich verstehe nicht genau, warum die dann jetzt so einen Quatsch machen. Haben die halt wirklich gar nichts mehr, was da irgendwie mit dem aktuellen Zeug mithalten kann? Oder wie sieht es gerade aus?
Ich meine, für Nicht-Spiele reicht, müsste es eigentlich ausreichen. Es ist schon ein bisschen.
Nee, auch für Spiele. Also Iris ist relativ nice gewesen. Du konntest damit relativ viele Sachen einfach so zocken.
Okay. Tja.
Naja.
Weiß ich nicht. Wollen wir noch fertig erklären, warum jetzt Minix überall drauf läuft?
Ach so.
Oder?
Ja.
Wollen wir einfach noch weiter abschweifen?
Okay. Ja, nee, dann
also
erklär
ich
mal.
Ich weiß nicht.
Ja, dann erklär mal. Wo waren wir denn?
Und
erzähl doch mal.
Und zwar ist das halt so, dass diese Management Engine halt auf jeder modernen Intel-CPU drauf ist und dass da läuft dann halt ein Minix, was im Prinzip, wie wir jetzt herausgefunden haben, halt so ein richtiges OS ist. So ein bisschen wie ein Linux oder so. Und da drauf läuft dann normalerweise noch irgendein Webserver und.
Ja, what could possibly go wrong?
Ja.
So ein Management-Zeug halt.
Ja, so ein Management-Zeug halt, so ein kleiner Webserver, vielleicht irgendwie ein IP-Stack und ein IPv6-Stack und vielleicht ein bisschen DNS und wie diese Dinge sind natürlich alle in C geschrieben, weil muss ja dann doch klein sein und irgendwie ein bisschen schnell laufen. Und als Benutzer des Computers hat man so ungefähr keine Kontrolle drüber, ob das jetzt was tut oder was es tut. Und es hat viele diese Out-of-Band-Capabilities, das heißt irgendwie selbst irgendwie, wenn der Computer läuft und so oder nicht läuft, kann man darüber dann halt irgendwie noch Dinge an- und ausmachen. Und wenn dieser Minix-Kernel beispielsweise, dieser Webserver, da so einen Exploit hat und man es schafft, da drauf zu kommen, dann ist es eigentlich gelaufen, weil das kannst du da eigentlich fast nicht mehr patchen und es wird auch nicht wirklich häufig gepatcht. Also ich meine, wann habt ihr das letzte Mal...
Das ist halt so wie das BIOS.
Genau, wann habt ihr das letzte Mal euer BIOS geupdatet? Wann habt ihr das letzte Mal eure Management Engine geupdatet? Vermutlich nie. Und die Diskussion ist ein bisschen von Google losgetreten worden, weil sie gesagt haben, wir wollen den Scheiß eigentlich nicht auf unseren Servern.
Ja, das stimmt. Wir haben darüber auch geredet.
Genau, und die haben solche mal so ein bisschen rumgebastelt und geschaut, wie viel von dem Kram kann man denn ausmachen, dass es halt trotzdem immer noch alles läuft.
So. Ja, und genau, also das ist natürlich auch immer wieder mit so ein bisschen mit einer heißen Nadel irgendwo in irgendwelchen BIOS-Dingern rumfuschen, aber es lohnt sich. Weil dann hat man nicht mehr so einen Quatsch auf seinem Computer, unter seinem Computer. Weil es ist ja quasi Ring, wie haben sie es gesagt, Ring minus 3 oder so.
Genau.
Normalerweise gibt es quasi, also bis Ring 0 hast du Zugriff mit deinem Betriebssystem. Und es bildet quasi den nullten Ring und alles darunter ist dann quasi nicht mehr von dir irgendwie einsehbar oder irgendwas damit machbar. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit der Secure Enclave, die es bei ARM gibt. ARM gibt es quasi diesen einen Sicherheitsbereich, der nicht von dem eigentlichen Betriebssystem quasi beeinflusst werden kann, aber kann selber quasi Seiteneffekte herbeiführen. Und das ist so ein bisschen so vergleichbar, nur viel schlimmer, wegen quasi diesen ganzen, das sind fucking dieser Webserver drin, wo man sich dann mit Null-Passwort anmelden kann und keine Ahnung, es macht die ganze Zeit Netzwerkdinge und alle gruseligen Dinge, die man sich halt so vorstellen kann, ja. Und ja, also das ist eine gute Sache, wenn man das deaktivieren kann. Ich habe einmal den Checker rausgesucht, den Checker, ob die Intel Engine aktiviert ist und ob quasi bei dir das Minix in einem aktiven Zustand ist. Ich verlinke das hier mal. Kann man dann ausprobieren. Ich tue das mal hier hin. AMT Checker. Also, ja, das Problem ist quasi, bei Intel gibt es ja so verschiedene Namen für alles Mögliche. Und eins ist quasi, ist es das AMT? Nee, wie heißt denn dieses Management-Ding? Die haben so, es gibt so verschiedene Abkürzungen, genau. IME. Nee.
Ich glaube Intel.
Doch, E-Mail, doch. Ja. E-Mail und AMT. Und die Sachen hört man quasi immer so zusammen. Okay, hier. AMT steht für Intel Active Management Technology. Und das ist die Technologie für Out-of-Band-Management. Und dann gibt es IME, also. Warte, wo war das jetzt? Shit, ich hab's gleich darüber gesehen. Und IME steht für die Intel Management Engine. Und das ist quasi was diese Intel Management Technology implementiert. So, und dann haben wir es quasi wieder zusammen. Die IME ist quasi die Instanzierung von dem AMT. Und genau, in der IME gab es quasi diesen einen Bug, mit dem man sich quasi mit leeren Passwort, wenn es dann aktiviert ist, anmelden konnte und diese ganzen bösen Out-of-Band-Dinge tun konnte. So.
Genau.
Jetzt haben wir das nochmal ganz gut umrissen, weil es genau, diese Abkürzungen sind immer ein bisschen, also werden immer verwendet in verschiedenen Kontexten und manchmal auch nicht, wenn die wenn man nichts damit anzufangen weiß, aber jetzt wisst ihr das. Könnt damit angeben, bei meinen Freunden, Familie.
Genau. Wusstest du, dass bei den Minix draufläuft? Mi was? Mi wo?
Minix, Mann. Das ist das Betriebssystem von der IME.
Genau.
Und was Teil von dem IME ist, von Intel.
Waren die nicht auch bei MacGyver? Oder war das hier, keine Ahnung, MFS-Gedöns oder...
Ja. Genau das.
Ja.
Mhm.
So oder so ähnlich.
Außerdem haben sie bei Google dann auch, sind sie noch ein bisschen weitergegangen und haben gesagt, dieses UEFI, naja, will man halt irgendwie auch nicht so ganz, weil da ist dann halt auch nochmal irgendwie ein IP-Stack drin und nochmal irgendwie ein Webserver und nochmal irgendwie Code, über den man eigentlich so gut wie keine Kontrolle hat. Ja. Und was man auch noch dazu anmerken muss, es geht jetzt hier nur um Intel, aber AMD hat sehr ähnliche.
Also wie gesagt, die Secure
Feature, Enclave. Die heißen einfach ein bisschen anders, aber da läuft im Zweifelsfall halt irgendwie auch ein Webserver drauf.
Ja, es hat natürlich auch nicht.
Es beschäftigt sich halt, glaube ich, einfach nicht wirklich jemand damit, weil es aktuell nicht viele große irgendwie Firmen gibt, die irgendwie Server mit AMD laufen haben.
Vielleicht kommt es jetzt noch mit diesen super tollen, billigen Servern.
Genau, oder wenn sie halt ein bisschen schlau sind, marketen sie das halt genau als Feature, dass sie CPUs bauen, die all diese Funktionalität halt nicht mitbringen.
Ja, bei HP-Servern gibt es schon sehr lange. Also es nennt sich ILO, Integrated Lights Out, was quasi auch so...
Gott.
Ja, was kannst du Licht aufmachen halt. Super. Und genau, das ist auch so eine Management-Engine, ein bisschen...
Ich habe ja auch also nichts gegen auch diese Management-Engines, wenn man die halt ab- und anschalten kann, ja?
Ja, also das kannst du ja ein bisschen auch.
Ja, na, bisschen. Nee. Also bei dem Intel-Teil ja, kannst du es nicht, du, die ist halt immer an.
Ja doch, wenn du einen Raspberry Pi hast, dann flashst du kurz dein BIOS um und dann ist schon weg. Quasi total easy.
Ja, es ging jetzt um die normalen Intel-Dinger, wo du es halt nicht kannst.
Das stimmt, also es gibt dann auch bestimmte CPUs, die diesen Secure BIOS oder sowas haben, wo du dann auch gar nichts mehr machen darfst. Die Geräte gibt es dann auch noch, das stimmt. Tja, und was heißt das? Wir sind gefangen.
Auf jeden Fall.
Genau. Ja. Man will ja eigentlich auch nicht irgendwie seine CPU flashen müssen. Also warum?
Du musst ja nicht deinen CPU flashen, sondern du musst quasi den einen BIOS-Teil flashen.
Ja. Oder? Der auf deiner CPU läuft.
Ah ja, gut. Nee, halt kommt drauf an, oder? Also der Code wird gar nicht direkt vom CPU-Flash ausgeführt, weil der ja selber ja nichts hat, sondern von einem Flash-Chip, der daneben liegt. Und den kann man...
Ja, aber...
Also trotzdem, wenn du so ein X...
Ja, aber er ist halt trotzdem in der CPU drin. Ist halt trotzdem ein Chip in der CPU und nicht irgendwie extern von der CPU. Okay. Und darum kannst du ja irgendwie...
Aber was er tut, ist quasi außerhalb davon. Also es gibt quasi diesen einen Teil, der... So quasi so ein BIOS-Style halt irgendwas wieder startet dahinter. Aber was es zu tun hat, das ist nicht direkt in der CPU drin, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, weil du kannst es nämlich quasi umflashen beim X220 und X230 und in ein paar anderen ThinkPad-Geräten und ein bisschen irgendwo anders auch. Und da flashst du dann quasi dein BIOS um, beziehungsweise einen Teil von deinem BIOS und dann kannst du das da wegflashen. Na gut. Okay. Sind wir durch die Sachen auch durch. Kauft ihr euch so einen Intel-Prozessor mit AMD-Grafik drin? Unbedingt. Warum?
Wenn es geht, natürlich. Ich mag, also.
Wenn es geht oder wenn es geht?
Also, mir ist die AMD-Grafik eh die liebste, weil die funktioniert einfach.
Wieso? Bist du so ein AMD. Ja.
Ich habe AMD-Aktien deswegen.
Ach so, na gut, dann warum hast du AMD-Aktien? Hast du die gekauft, wo die den neuen CPU rausgebracht haben
davor,
oder davor?
Davor natürlich. Immer davor.
Ah, das war sehr nice. Das heißt, es hat irgendwas gebracht, oder?
Gebracht. Nicht so stark wie Bitcoin leider, aber.
Hättest du mal Bitcoin kaufen sollen, Mann.
Ja, aber da hätte ich ja. Egal. Nee, also an Grafikkarten, wenn sie halt zum Einbauen sind, lieber natürlich AMD als Nvidia. Aber die Intel-Dinger waren auch okay, weil das ging halt beim Linux immer. Während die AMD-Grafikkarten halt mit den Linux-Open-Source-Treibern, die sie da bauen, halt auch gut funktioniert. Und Nvidia muss man halt immer diesen proprietären Scheiß nehmen. Deswegen waren mir AMD-Karten oder Intel-eingebaute Gedöns eigentlich gut. Und von daher weiß ich nicht, wenn das jetzt irgendwie dazu führt, dass sie Intel-Teile schneller, besser, höher, weiter sind, von mir aus. Keine Ahnung. Muss man ausprobieren.
So ein bisschen so Aufgegebenheit von Intel. Ist schon ein bisschen weird auch. Wieso aufgegeben? Naja. Ja, wenn die jetzt quasi von der Konkurrenz die Chips einbauen, ist das schon echt weird.
Wenn die besser sind?
Nee, trotzdem, du brauchst nicht die Konkurrenz in deine
fucking. Sie haben es schon mehrfach ausgegeben. Also ich meine, 64-Bit heißt AMD 64. Gut, dass Intel das EMT 64 nennt. Ja, sie haben halt versucht mit ihrem Intanium, sind gescheitert und haben dann auch AMD-Technik lizenziert. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als wird das das erste Mal passieren.
Ich würde
sagen, und gegen ARM stinken sie halt immer noch ab. Also ich meine, alle neueren Geräte laufen alle mit ARM. Also von daher, macht halt was.
Naja, alle neueren Geräte, die Strom unendlich haben.
Genau, Internet of Schissel.
Aber da gibt es ja auch alles Mögliche. Also da kannst du ja jeden verkribbelten Client-Shit finden. Der muss quasi nur ein paar Sachen können und dann kannst du ihn ja schon einbauen. Internet of Shit ist quasi noch ein anderes Level von Shit.
Also ich habe nichts dagegen, wenn die dadurch besser funktionieren, die Intel-Chips, oder bessere Grafikpower haben, sollen sie dann machen. Ist okay. Warum nicht? Also
warum nicht?
Oder?
Ich meine, Apple kauft sich ja auch irgendwie einen Großteil seiner Teile für die Handys irgendwie bei Samsung ein und so. Also ich sehe das jetzt noch nicht.
Aber die wollen ja auch von Samsung weg. Also
ja,
die
aber
haben da ja
trotzdem. Ja.
Ja.
Passiert halt. Wenn es funktioniert.
Ist klar. Also ich glaube, ihr habt keine Meinung dazu.
Doch.
Nee.
Haben wir das doch gerade gesagt. Egal, aber...
Okay, deine Meinung ist, sollen sie halt machen.
Ja, ist doch super, genau, sollen sie halt machen.
Nee, stimmt, das ist... Nee, natürlich ist es eine Meinung, es tut mir leid.
So, genau. Okay. Dafür kommen wir jetzt wieder zu den traurigen Sachen, dass Pearl total gehasst wird von allen.
Oh nein, sag doch sowas nicht.
Ja, gerade gestern noch Pearl-Code geschrieben, heute schon... Nee, was?
Dreck gehasst, angehasst worden.
Ja. Nee, Pearl ist scheiße.
Es gab eine Umfrage... von welcher?
Das ist nicht Stack Overflow wahrscheinlich.
Genau, Stack Overflow. Ja. Und die haben quasi eine Umfrage gemacht.
Nicht so ein Scheiß, oder? Die wollen einfach immer im Gespräch bleiben, glaube ich.
Es war vor allem, glaube ich, keine Umfrage, sondern einfach die Daten, die sie halt haben durch die Benutzung der Seite, wo man halt irgendwie so Tags auf Ignore stellen kann, beziehungsweise in ihren Entwicklerprofilen, die haben ja auch so ein LinkedIn für Softwareentwickler im Prinzip so, wo man halt angeben kann, man möchte mit diesen Sprachen arbeiten und mit diesen Sprachen möchte man definitiv nichts zu tun haben. Und ich glaube, aus diesen Daten haben sie da ein bisschen,
ein
bisschen rausgezogen und das halt mal verblockt und ja.
Ist natürlich auch schwer. Ich meine, es gibt ja niemanden, der Haskell verwendet, deswegen muss man Haskell auch jetzt nicht blocken. Ja.
Nee, aber du willst ja auch nicht prim, also quasi nicht mit irgendwelchen Leuten in Zusammenhang gebracht werden, die vielleicht auszusehen.
Haskell verwenden. Ja, das genau. Also ich meine, das ist schon irgendwie, egal, fandet ihr nicht lustig. Na gut, dann gehen wir weiter.
Also ich finde es ja auch komisch, Visual Basic sollte eigentlich relativ weiter oben sein, ja.
Ist, glaube ich.
Pearl ist jetzt auch schon shit, aber.
Nicht? Ja, du hättest jetzt natürlich den Original Let Me Check. Ich glaube, weil ich habe das durchgeschaut und da sind sehr, sehr viele Microsoft-Dinge dabei bei den Most Hated.
Zu Recht, also ich meine, manche Sachen darf man ja nicht mal als Programmiersprachen beschimpfen. Also das ist.
Zum Beispiel?
Ach komm, Visual Basic. Was soll der Scheiß?
Visual Basic for Applications, Mann. Das ist nicht das Original Visual. Das ist das for Applications.
Ah,
das ist das, was in deinem Excel drin ist.
Das ist genau.
So praktisch.
Furchtbar. VB-Skripte.
Delphi ist komischerweise ziemlich weit oben. Ich weiß nicht genau,
Delphi? Oh ja, das müssen wir in der Schule auch machen.
Wahrscheinlich
deswegen. Genau deswegen.
Das ist meist gehasst, Alter.
Ja, also.
Genau, es war hier.
Pascal und Delphi mussten wir in der Schule machen. Die gute alte Zeit.
Most disliked tags. Und das sind dann halt irgendwie so, ich glaube, 20 Stück. Und davon sind so gefühlt 18 irgendwelche Dinge wie Internet Explorer von Microsoft, Visual Basic, was von Microsoft ist, ASP Classic, Microsoft selber, VB
Snacks,
ASP, Windows, VB, SharePoint, all die schönen Dinge, die halt irgendwie Microsoft sich mal ausgedacht hat.
Code Fusion, ist das nicht auch so ein Microsoft-Ding?
Bin ich mir gar nicht sicher, könnte schon sein.
Wir googeln das.
War irgend so eine komische Webentwicklungs... Ding, genau. Sie glaube ich.
Nee, ist Adobe.
Adobe, ist Adobe. Ja, Adobe ist natürlich auch gut vertreten mit Flash und so.
Und Cobol.
Gott.
Cobol. Mag halt auch niemand.
Fortran. Komm.
Ja gut, aber das ist ja gut.
Keine Überraschung.
Alles rein da.
Okay, most liked tags sind übrigens Machine Learning, Git und Python 3. Quasi die schönen Sachen im Leben. Genau. Machine Learning ganz weit vorne gerade. Ganz weit.
Wobei Python 2.7 auch noch erschreckend weit oben ist.
Tja, hat halt immer noch seine Anhänger.
Ja, sollte aber auch mal.
Muss mal entfernt werden.
Man sollte mal migrieren, ne?
Sollte man mal machen.
TM. Genau. TM.
Okay, sehr schön. Aber das ist ein schöner Stack Overflow Artikel mit schönen Bildern. Bilder sind und so Graphen sind immer wunderschön. Super. Genau. Beste Sache.
Okay. Okay. Dann Auto. Auto. Auto Full. Waymo.
Ah, genau. Hier, also es gibt ja diese Autos von Google, die Firma Waymo, die zu Google Alphabet irgendwo gehört. Und die Autos waren quasi immer dafür angedacht, dass die so automatisch fahren können. Und jetzt fahren sie automatisch, indem sie die Fahrer, die sie davor benötigt haben, die da immer drin gesetzt haben, indem sie die komplett weggekillt haben. Weil die Fahrer sich die ganze Zeit quasi nur gelangweilt haben und deswegen noch viel weniger aufgepasst haben, als sie gemacht hätten, wenn sie einfach nur Auto gefahren wären.
Ja.
Genau, das ist die Geschichte. Und die zweite Geschichte ist quasi, dass sie Full Auto werden. Ich muss das aber raussuchen. Auto wird Full Auto jetzt einfach. Google, wie heißt das nochmal? Waymo Auto.
War das dieses kleine, was so ein bisschen aussieht wie ein Spielzeugauto-Dings?
Genau, aber die gibt es auch in einer anderen Version, dann sehen die aber nicht mehr so lustig aus. So spaßig. Sehen ein bisschen aus wie Smarts. So wie damals die Smarts, halt jetzt nicht mehr diese neuen Shit-Smarts, sondern die lustigen halt. Genau, und hier ist. Fuck, was ist hier? So, da ist es. Genau, und die Waymo hat, also die Firma hat jetzt quasi gesagt, okay, wir lassen das einfach komplett mit diesen menschlichen Fahrern da drin, das hat eh keine Zukunft und jetzt fahren die Auto. Und zwar auch in der Stadt, wo sie getestet werden gerade. Und zwar, wie heißt die Stadt?
Autostadt.
Habe ich. Autostadt.
Autostadt.
Arizona.
Arizona.
Irgendwo Arizona. Stadt.
Das ist ein Staat.
Oh Gott. Ja.
Mhm. Keine Ahnung.
Ja.
Doch, es passt. Fast. Mhm. State. Genau, aber Arizona's Roads. Und da fahren die in Phoenix, Arizona irgendwie. Ach so, genau, die sind gerade geofenced in der Town of Chandler bei Phoenix. Und dort fahren die gerade rum. Und das ist bestimmt schon ganz schön awesome, wenn dann so irgendwie so Unmengen von diesen automatisch fahrenden Autos rumfahren und denkst du so, das ist weird irgendwie, aber geil. Willkommen in der Zukunft. Ich frage mich, ob man die auch direkt als Taxis benutzen kann oder ob die da einfach nur rumfahren. Hätte man das Ding jetzt lesen müssen, aber das ist ja auch doof. Ja. Nee, also ich finde es super. Und das ist der einzig wahre Schritt, der einzig richtige Schritt in die richtige Richtung, einfach auf diese Leute zu verzichten. Also als Fahrer, nicht als quasi drin zu sitzen, weil ansonsten ist es ein bisschen weird, wenn das Auto quasi dann erkennt, dass es eigentlich uns nicht mehr braucht. Und dann ein guter Plot für so ein Dystopian-Movie. Wenn dann die Autos anfangen zu merken, diese Leute, die brauchen wir nicht. Können wir jetzt einfach alle überfahren und dann haben wir keine Probleme mehr. Und dann fahren die ganze Zeit in der Stadt rum und warten darauf, dass irgendjemand ein Fußgänger kommt, damit sie ihn überfahren können.
So praktisch.
So wie Zombies, nur halt Autos.
Nur halt mit Autos, ja.
Brumm, brumm. Also ich fände, das wäre ein guter Plot.
Ja, ich weiß nicht. Kannst du ja mal pitchen, vielleicht.
Self-driving cars.
Gibt's vielleicht auch schon als Film oder so. Hat vielleicht jemand schon mal gemacht.
Ich guck mal. Nee, was das Movie.
Dann.
Ich hoffe.
Etwas, was
wir. Fate.
Ja?
Hier. The Fate of the Furious Zombie Cars.
Oh Gott.
Featurette. Mhm. Ich verlinke das mal. Ich habe es noch nicht geguckt, aber es muss gut sein.
Ist das eine Art der Fast and Furious Filme? Ist das da
ja,
Teil
das ist
der Reihe?
Darauf, nee, Teil 8. Also das ist quasi daran angelegt. Und ich verlinke das einfach mal hier dazu.
Sehr gut, weil im neuesten, ich glaube, das war im neuesten Fast and Furious Film, hatten sie ja auch so Spoiler, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ist kein guter Film, ist nicht so schlimm.
Ich habe den nicht gesehen.
Das war aber jetzt kein Spoiler, das hätte ich vorher auch sagen können.
Tja, ups, da gibt's auf jeden Fall so Autos, die dann halt so gesteuert werden.
Ach, das ist es vielleicht. Vielleicht ist es das Film.
Das ist tatsächlich ist das tatsächlich Teil der Fast and Furious? Ja, das.
Duh. Na gut, dann haben sie es einfach gemacht.
Das ist blöd. Stimmt, das ist der neueste Fast and Furious Film und da gibt's halt so eine Szene, wo sie Autos remote steuern. Das ist ganz lustig.
Okay,
ich habe den Film gesehen, ist halt ein Fast and Furious Film.
Genau.
Man bekommt das genau das, was man erwartet.
Ja, genau. So, man kann sich den angucken, man kann sich berisseln lassen, man darf halt nichts davon erwarten, dann ist es total gut.
Also man sollte halt jetzt keinen story-driven Film erwarten, der irgendwie...
Reisen sie in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Oder in Weltraum?
Gar nicht. Nee. Leider
Lame.
Gar nicht.
Lame.
Aber es gibt Zombie-Autos.
Immerhin.
Naja.
Immerhin.
Wie auch immer. Etwas, was auch so ein bisschen zombie-mäßig ist, dieses Cups. C-U-P? S? Cups?
Ja.
Cups?
Wieso ist das zombie-mäßig? Keine Ahnung. Das benutzt irgendwie jeder.
Alle müssen es benutzen. Das ist quasi wie
also ich meine, wenn du
Situation, die nebenher
wenn
läuft.
Du drucken willst, dann musst du das benutzen.
Naja,
quasi.
Außer ja, immer, wenn du und wie viel mal drucken und so.
Ich habe heute gedruckt.
Sowas von.
Ja, also so.
2001 oder so.
Ja, oder Odyssee im Weltall.
Dinge auf Papier ausdrucken. Ich meine.
Ja, es gibt so Behörden und letztens musste ich sogar was ausdrucken und unterschreiben. Oder nee, muss ich noch machen. Ich muss was. Die haben mir geschrieben, ich muss es ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen. Was war denn das? Scheiße, ich muss das noch machen. Ich schreibe mir mal auf, dass ich das noch machen muss. Ich weiß aber nicht, was war. Ich hab's natürlich noch nicht. Irgendjemand hat mir das geschrieben. Scheiße, was war denn das?
Willkommen in der Technologie-Selbsthilfegruppe.
Doch, scheiße.
Ja. Also man kann sich sonst
erinnern, dass ich diese E-Mail gelesen habe und gedacht habe, das ist so ein Scheiß, das vergesse ich jetzt erstmal wieder. Und jetzt, wo wir darüber reden, dass ich noch was ausdrucken muss, aber ich weiß schon nicht mehr, warum.
Also,
so wichtig kann es nicht gewesen sein, wahrscheinlich.
Furchtbar. Man kann sonst auch PDFs unterschreiben in Paint oder so und sie dann wieder das PDF ausdrucken. Also
wahrscheinlich
geht das auch. Ja. Gibt wirklich nicht mehr viele Gründe, Dinge auszudrucken.
Ja, doch, manchmal schon.
Ich versuche das immer zu vermeiden, wenn es geht.
Ich versuche das auch zu vermeiden, aber so ein, zweimal im Monat kommt es vor. Und wenn man dann tatsächlich was ausdrucken muss, dann passiert das mit CUPS. Also zumindest, wenn man eins der richtigen Betriebssysteme verwendet, also so Linux oder macOS von mir aus, dann benutzt man da CUPS. Und CUPS ist vor 10 Jahren oder so von Apple gekauft worden. Stand bis...
Sind die gekauft von hier?
Der Hauptentwickler ist gekauft worden und arbeitet seitdem bei Apple und entwickelt es auch immer noch weiter, soweit ich weiß. Und Apple hatte CUPS irgendwann mal vor Urzeiten eingebaut und hat halt gesehen, ja, sie benutzen das eh hardcore, also kaufen sie sich den Laden oder den Ein-Mann-Betrieb oder was auch immer. Und wird auch bei Linux natürlich eingesetzt, CUPS, und stand bis dato unter der GPL und steht jetzt unter einer weniger Nazi-Lizenz sozusagen, also aus Sicht von Apple Nazi-Lizenz, weil es ist ja furchtbar, dass man da irgendwie viral...
Eine liberale Lizenz.
Das geht ja gar nicht. Ja, fast so schlimm wie die ASI-GPL. Also von dem her... Nimmt man doch lieber was Netteres, den Open Apache Graveyard Lizenz 2.0. Die ist nämlich nicht ganz so böse.
Und was darf man dann da alles nicht mehr?
Wie, was darf man nicht mehr? Du
Trademark darf man nicht mehr, einfach so hernehmen. Liability und keine Warranty, aber den Rest darfst du alles benutzen.
Ja, also.
Das ist eigentlich schon ganz nice bei diesem GitHub, dass er dir alles sagt, was du damit machen darfst und was du damit nicht machen darfst.
Achso, die X und die Häkchen.
Ja, genau, die X und die Häkchen. Sehr gut.
Ja,
genau. Man kann diese Apache-Lizenz ziemlich gut kommerziell einsetzen.
Genau.
Ja. Das ist halt ganz praktisch. Also im Prinzip hast du einfach, musst du, glaube ich, mehr oder weniger einfach nur sagen, ja, dass du das tust und dann ist das okay.
Ja, und Apple mag halt die GPL nicht. Also die verwenden die ja nur, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Sie haben ja selbst Samba irgendwann mal rausgeschmissen, was ja auch gefühlt Jahrzehnte, wahrscheinlich Jahrzehnte verwendet haben. Haben sie dann irgendwann mal rausgekickt und haben gesagt, nee, wir machen jetzt unseren eigenen Scheiß. Danach war macOS erstmal ein paar Versionen kaputt, aber ich meine, Apple-User, die stehen auf alles, von daher ist es ja auch dann egal, wenn es mal ein bisschen nicht tut. Deswegen haben die das dann rausgeschmissen und ihr eigenes Zeug geschrieben. Vielleicht funktioniert es ja jetzt auch besser als früher. Und das auch nur, weil ich glaube, die sind damals zu GPL4.3 oder sowas gegangen. Samba. Und das wollte Apple nicht und hat gesagt, nee, wir machen jetzt unser eigenes Ding und machen es besser. Ja.
Tja.
Es war dann erstmal nicht besser, aber das ist passiert.
Aber ich muss sagen, Samba von der Performance her, von der Übertragungsperformance, ist eigentlich ziemlich nice. Und ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Samba weniger Probleme als mit diesem NFS-Shit.
Ja.
Das ist quasi immer ein fucking Pain.
Aber es tut halt so weh, weißt du, wenn du, und ich benutze es ja auch öfter, wenn du von einem Linux-PC auf einen anderen Linux-PC Sachen mit Samba rüberschiebst. Das ist.
Nö, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung.
Freie Software.
Ja. Naja. Das
freie Software, Mann.
Ja,
das
lass mich in Ruhe. Gut. NFS ist scheiße und alle wissen,
ja, NFS
die tun nur so. Die sagen so, ja, voll NFS, voll Linux und so, aber das ist ein Shit, ja. Und wenn du es mit SSH machst, dann dauert es fucking immer, weil das so viel CPU-Performance fucking frisst und der so viel Krypto-Shit machen muss. So scheiße.
Ja.
Und alle wissen's.
Alle wissen's.
Keiner gibt's zu, aber alle wissen's. Und dann kannst du auch mit fucking Netcat übertragen, weil es schneller ist einfach.
Fuck yeah. Ja, das finde ich gut. Lass uns Netcat machen.
Alles nur mit Netcat.
Ist halt nicht Security, aber scheiß drauf, wenn die zwei fucking Laptops nebeneinander stehen, ja. Ich meine, was ist denn das für ein Use Case? Du brauchst keinen von Krypto dabei. Das ist einfach nur, dass der Shit danach dann da auf der anderen fucking Computer
dann
ist.
Dann einfach USB-Sticks. Oder schickt sich's per E-Mail.
Fuck you, USB-Sticks.
Per E-Mail.
Per E-Mail schicken.
Also dieses USB-Stick kann ich jetzt gar nicht unterstützen, weil ich habe schon so viel Dinge versucht, von A nach B zu bringen und irgendwie über USB-Sticks und was weiß ich alles. Und am besten, die einfachste Lösung war dann wirklich immer irgendwie über Netzwerk und dann halt eben Netcat oder irgendwie in Samba oder
E-Mail.
Halt SSH oder
E-Mail.
Ja, E-Mail ist halt immer so ein bisschen problematisch bei großen Files, aber sonst.
Google Drive, scheiß drauf.
Genau, alles in die USA schieben. Braucht doch kein Mensch.
Jetzt haben wir es. So lange
FTP
darüber.
FTP ohne TLS.
Ja, nee. Jetzt haben wir so lange über dieses Micro-OG geredet und jetzt wirst du das trotzdem
das
alles zu
Micro-Org. Ach so, ja, stimmt.
Ja, ne?
Nee, Google Drive ist einfach der richtige Ansatz, um irgendwelche Daten von irgendeinem Computer auf irgendwas zu bekommen.
Finde ich gar nicht gut.
Ich find's super.
Naja, tue ich aber.
Wie krieg ich die, gibt's da auch irgendwie Bindings für Minix? Wie, wenn ich das jetzt auch auf meine Inter-Management-Engine drüber kopieren will, die Dateien, wie mache ich das am besten? USB-Stick
HTTP.
Oder so?
Naja, kannst du auch.
HTTP direkt.
Ja, hat ja einen Webserver, wo du dich ohne Passwort mehr oder weniger anmelden kannst.
Das stimmt. Kannst du direkt in den RAM schreiben und dann musst du noch einen RAM-Dump machen auf die Festplatte.
Genau. Problem solved.
Sweet.
Sehr schön.
Das ist natürlich sehr nice. Sehr, sehr nice.
Gut. Okay. Kommen wir zum Lesefu. Und zwar möchte ich hier was picken, was ich selber noch gar nicht so richtig gelesen habe. Aber,
das sind immer die besten Sachen.
Genau, aber es sieht ganz interessant aus und zwar ist das so ein Paper drüber, wie sie halt Text-Based Captures, also diese Bilder, wo Text drauf ist, wohl ziemlich effizient und ziemlich gut gelöst haben. Sieht auf jeden Fall ganz interessant okay. aus und haben mir Leute empfohlen zu lesen, die wo ich denke, dass das lohnt sich zu lesen, aber ich bin leider noch nicht wirklich sehr weit gekommen. Ich habe irgendwie das Abstract gelesen und dann gedacht, ah, cool. Wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr es ja mal lesen und sagen, wie es ist.
Okay, und ich lese das für dich, natürlich.
Natürlich. Sehr gut. Dann Keylogger.
Keylogger ist eine coole Sache, also eine coole Sache für die Leute, die deine Keys loggen wollen, eine dumme Sache halt für dich. Und zwar, das ist eigentlich eine coole Sache. Es gibt Keylogger für Tastaturen natürlich. Das sind so quasi so Keylogger, die du so zwischen Tastatur und USB und dann den Rechner steckst. Gab es, glaube ich, irgendwann mal bei irgendeiner Agentur, gab es, glaube ich, so einen Zwischenfall in Deutschland. Gibt's ist aber auch, schon ein bisschen her. Ja.
Gibt es auch Keylogger für meine Maus?
Es gibt Keylogger für deine Tastatur. Für die Maus gab es von Razer, glaube ich, mal so, die haben irgendwie eine Maus, die irgendwie Internet braucht oder so ein Quatsch, ja. Jetzt, der nächste Schritt ist quasi Tastaturen, die Internet benötigen, um alle deine Keys zu loggen und die nach China zu schicken. Und hier gibt es eine Tastatur, die nennt sich Mantis Tech GK2. Die kann man aus China einkaufen. Kostet quasi die Hälfte von diesen ganzen mechanischen Tastaturen, sieht relativ cool aus, hat Hintergrundbeleuchtung, die man irgendwie einzeln ansteuern kann und so ein Quatsch. Und die braucht Treiber, damit die funktioniert. Und das sind nicht normale Treiber, nein, es sind Cloud-Treiber.
Yes.
Und diese Cloud-Treiber verbinden sich mit Alibaba-Servern, also quasi diesen Servern von Alibaba. Die haben so eine Public Cloud, wo man sich quasi einkaufen kann. Das ist ein bisschen so wie die Amazon-Server.
Das China-Amazon im Prinzip.
Genau, China-Amazon. Genau, also Alibaba ist ziemlich genau China-Amazon oder China-Ebay, je nachdem, wie man es halt sehen möchte. Eher so beides zusammen. Und die schicken all deine Keystrokes schön in JSON formatiert nach China. Und das ist schon echt fucking weird, hey. Wenn du quasi eine Tastatur kaufst, die alle deine Keys lockt, ja? Also auf so eine Idee muss erstmal kommen, sowas zu verkaufen.
Gut, ne, man will halt auch keine Tastatur, die einen extra Treiber braucht. Warum auch?
Also, nee, in dem Fall macht's tatsächlich Sinn.
Naja, also nicht, wenn
kein Keylogger
dabei ist, klar, dann will ich auch einen Treiber. Aber sonst?
Nee, also das ist ja eine coole Tastatur, die hat ja 104 RGB-Tasten. Die du einzeln ansteuern kannst und dass du damit dann irgendwelche coolen Patterns machen kannst oder irgendwie die anders beleuchten kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass du dafür einen Treiber brauchst. Aber dass das natürlich ein Cloud-Treiber ist, was ist denn das für ein Use-Case, dass das Teil irgendwas mit dem Internet machen soll? Ja, ist eine fucking Tastatur. Der Use-Case ist, dass du die fucking Farben umstellen kannst. Und also, es ist mir absolut unbegreiflich, quasi, wie man auf so eine fucked up Idee kommen kann, irgendwas mit dem Internet machen zu wollen, mit einem Ding, was eine Tastatur ist. Ah, Cloud Driver, ey, what the fuck.
So praktisch.
Aber, also ich muss sagen, die Tastatur sieht sehr cool aus. Oh.
Okay, gekauft.
Cloud, du hast dir also eine bestellt, ne?
Cloud Driver.
Also ich muss sagen, ich würde es mir überlegen, weil die sieht wirklich sehr, sehr cool aus, ja. Und es ist ein mechanisches Keyboard, das heißt quasi, sie hat einen coolen Anschlag. Ja, das Problem ist halt diese Keylogger, der halt installiert ist.
Tja, whoops.
Ja, whoops, genau.
Schade das.
Und ja, schade eigentlich. Und auch, also vielleicht gibt es da ja Open Source Firmware.
Fragen, ob die das auch ohne verkaufen.
Genau, ob die das einfach nur mit quasi Farben umstellen, nicht mit dem Keylogger-Feature verkaufen. Das ist aber so ein bisschen so wie die Intel AMT. Du kaufst es halt auch so sehen dann mit, ja. Und dass es dann alle deine Shit nach China schickt, naja. Kann man so machen.
Sehr schön. Ich bestell mir jetzt mal gleich eine, ne?
Die sind relativ günstig.
Ja, wobei, ne?
Wie teuer war das?
$55?
$55 ist so billig für eine mechanische Tastatur, die fucking RGB beleuchtet ist, von hinten, unten Keylogger installiert hat. Überleg dir das mal, so viele Features, genau. Die kriegst du doch hier in Deutschland von Cherry nicht. Dann kriegst du gerade mal die scheiß Arschloch-Tastatur von Cherry.
Ich habe auch noch so eine billig Cherry-Arschloch-Tastatur hier.
Ja, die haben auch keinen guten Anschlag. Außer die richtig teuren, aber die kosten ja auch irgendwie 80 Euro oder so.
Nee, kann man sich genau, ja
und,
mal.
Und quasi um das zu unterbinden, hat der Typ gemeint so, ja, dann musst du es halt irgendwie in der Firewall blocken. Ich denke mir so, hey Junge, du hast gerade herausgefunden, dass deine Tastatur alle deine Keystrokes nach China schickt, ja? Sag dir mal was Besseres als irgendwie, ja, mach halt die Firewall an. Oh, Leute.
Ja, Goddammit, ey. Und zerstör die Tastatur, keine Ahnung.
Keine Ahnung, also ich würde ein AMA aufmachen in China und würde sagen, ey, Entschuldigung, ist kaputt. Ihr habt mir den Keylogger verkauft und nicht eine fucking Tastatur, die ich wollte. Und dann kriege ich mein Geld wieder und ich beiße sie trotzdem, mache eine Open Source Firmware drauf. Bam! Ich frage mich, wie viel Geld das chinesische Government dieser Firma gibt, dass die so einen Quatsch machen. Krass. Naja, haben wir sonst noch andere lustige Sachen?
Nee.
Mimimis.
Bestimmt lustig. PHP ist lustig, oder?
PHP ist sowieso das Beste überhaupt. Ich habe meine Nextcloud geupdatet, also den Server, auf dem der Nextcloud liegt. Also das war vorher so ein Debian Jesse, waren wir, glaube ich. Jetzt sind wir Debian Squeeze. Nee, was?
Stretch.
Fast. War so ähnlich.
Almost.
Genau.
Close
meine
enough,
Güte, man kann sich doch diese ganzen Toy Story Charaktere jetzt auch nicht merken und der nächste ist schon wieder Basta. Gut, Stretch.
Oh.
Stretch waren wir. Und da kommt PHP 7 mit und irgendwie war es total strange. Es hat sich sehr, sehr langsam angefühlt, bei mir zumindest. Also es ist mit Nginx und hier PHP, FPM, Gedönse. Und es war halt einfach nicht benutzbar, nicht bedienbar. Ich weiß nicht, wo der Fehler lag mit PHP 7.1. Geht's jetzt. Es ist so.
Ja. Nice.
Sehr gut.
Ich weiß nicht. Ich war echt schon kurz davor, irgendwie das komplette Ding neu aufzusetzen. Vielleicht ist ja das Debian-Update kaputt. Ich meine, so ein Clean-Install kann man ja auch mal alle paar Jahre mal wieder machen. Man soll ja nicht immer diesen ganzen Legacy-Scheiß.
Kein richtiger Ansatz. Kein richtiger Ansatz. Aber gut, ich bin auch verwöhnt mit NixOS. Das muss man jetzt auch mal sehen. Okay. Ja.
Ich weiß nicht, ich bin mit meiner Nextcloud direkt auf 7.1 gegangen.
Mit?
Ich kann dir nicht mal sagen, ob das.
Mit was? Also, achso, mit FreeBSD oder was? Mit irgendeinem BSD?
Ja, mit FreeBSD. Ich kann dir nicht mal sagen, ob's da gleich war mit PHP 7 oder.
Ja, okay. Boah. Haben wir keine.
7.1 funktioniert. 7.1 ist neuer. Problem solved.
Auf jeden Fall ist es neuer. Das will ich auch gar nicht abstreiten, sozusagen, ja. Also es war ein bisschen strange. Es gibt zum Glück jemanden, also früher gab es ja dieses .deb, der Mensch, der .deb.org gemacht hat, der so PHP-Pakete gebaut hat für Debian-Sachen, aber der hört ja auf oder hat aufgehört. Also er macht jetzt für Jesse noch die neuen PHP-Pakete immer weiter. Ich glaube, Nginx baut er auch noch, aber er hat auf jeden Fall angekündigt, dass er für Stretch nichts mehr baut. Und es gibt aber jemanden, der für Debian und Ubuntu auf suri.org ja, ist halt so. Pakete für PHP 7.1 baut. Und das haben wir jetzt genommen. Das ist, also gerade in der Ubuntu-Community ist er wohl schon länger bekannt und der baut jetzt auch Sachen für PHP. Der hat auch ein, wie heißt es nochmal, was nicht Libera.p ist, wie heißt das andere? Da wo wir auch sind.
Patreon
genau.
Patreon.
Der hat ein Patreon, da kann man Geld reinschmeißen. Und
was macht er dann, irgendwelche Videos oder
nee.
So? Wie er irgendwie codet?
Nein, wieso muss er doch nicht? Er kriegt Geld dafür, dass er PHP-Pakete baut für Debian und Ubuntu. Ist doch super Sache. Und darüber blockt, was er tut. Ist doch super. Genau, also noch ein Patreon, da kann man Geld reinschmeißen. Und ja, mit 7.1, PHP 7.1 tut. Ich, wie gesagt, es war sehr, sehr komisch. Es war total lahmarschig. Und mit 7.1 geht's. Also mein Mimi ist Nextcloud mit PHP 7. Mit PHP 7.1 alles prima.
Okay. Ja. Ich weist auch noch gerne darauf hin, dass bei FreeBSD der ganze Kram einfach im ganz normalen Ports-Tree ist und man sich nicht irgendeine weirde Third-Party-Ding.
Nee, man muss also sich
muss,
aber dieses weirde FreeBSD erstmal installieren. Das ist das Problem.
Du kannst auch Nixos installieren, beziehungsweise du kannst Nix installieren und dann könntest du das quasi hinlügen in dein System rein, was man nicht machen sollte, aber es wäre eine Möglichkeit.
Ja.
Sehr gut.
Dann kann sich bestimmt auch einen Ubuntu such mich mal installieren, da ist PHP 7.1 auch dabei.
Tja, kann man bestimmt.
Oder macht doch, was ihr wollt. Ist mir doch egal.
Macht doch, was ihr wollt. Hauptsache am Ende funktioniert es oder nicht. Ist ja auch
also,
egal eigentlich.
Genau. Nehmt einfach PHP 7.1, das scheint besser zu funktionieren.
Genau. Okay.
Ich habe jetzt in der Sendung schon ein bisschen über verschiedene Dinge gehasst. Und jetzt möchte ich mal was Positives sagen. Ich habe Nexus 5 immer noch, weil es quasi keine Telefone gibt, die irgendwie vergleichbar die Sachen können, die ich will und irgendwie halbwegs erschwinglich sind. Also wenigstens der Preis, was das Nexus 5 quasi neu gekauft hat, wäre ja ein guter Preis. Ich habe das Telefon ganz, ganz am Anfang geunlockt. Also quasi man muss quasi den Bootloader unlocken und dann muss man dann hat man quasi die Möglichkeit, neben dem eigentlichen Bootloader irgendwas anderes zu starten. Was ich vergessen habe, ist quasi Root mit zu installieren, wie man das halt normalerweise eigentlich auch haben will, beziehungsweise vielleicht auch nicht haben will, je nachdem, wie man security-conscious quasi drauf ist. Ich habe quasi das Telefon jetzt seit diesen 3,5 Jahren, hat mich das immer ein bisschen genervt, dass mir eine Application fehlt, nämlich DriveDroid. Ich habe das quasi ganz viel früher mal gesagt. DriveDroid, beste Application, die es gibt auf der ganzen Welt.
Das war das, wo man
kann man sein Telefon zum USB-Stick machen. Genau. Und das ist quasi das Allergeilste, ja. Und alles andere ist ja auch vollkommen egal, was die Leute mit ihrem Root-Shit machen, ja. Aber DriveDroid, ja, die beste Application. Und was ich jetzt gemacht habe von der Woche ist, quasi einfach Root gesideloadet mit diesem TWSP, glaube ich, Team Win Recovery Project oder wie auch immer das Ding heißt. Das kann man als Recovery Image raufladen, dann kann man dort reinbooten und dann kann man den Root, also quasi diese Root Application, kannst du sideloaden. Und dann ist genau das quasi, was ich haben wollte. Ich musste nichts irgendwie neu installieren oder irgendwie alle meine Daten verlieren, sondern ich habe jetzt einfach DriveDroid auf meinem Telefon drauf. Ich bin super, super glücklich. Und ich brauche nie wieder ein neues Telefon, habe ich gemerkt. Quasi, das kann jetzt alles, was ich will. Was ein bisschen doof ist, hat so wenig Platz mit 16 GB, aber ist auch immer egal.
Tja.
Genau, aber das ist geil. Das ist quasi mein Anti-Mimi diese Woche. Einfach mal, wenn ihr es geunlockt habt, euer Telefon, dann einfach Team Win Recovery Project, Sideloaden von dem Super Zoo oder wie auch immer das Ding heißt. Und dann habt ihr quasi das Richtige. Ihr könnt dann sogar die aktuelle Version von diesem Super Zoo könnt ihr aus dem Android Store laden. Und dann quasi updaten. Das ist einfach total super. Alles
super.
Es hat so gut funktioniert. Das war nur eine halbe Stunde, das zu machen. Quasi das größte Teil war, Dokumentation finden zu lassen vom Kumpel. Und das war einfach so eine gute Sache. Ich schreibe hier mal DriveDroid wieder rein. Bestes Tool, wo gibt. Ich boote da zum Beispiel, ich habe da so einen USB-Stick und das ist der Krypto-Key für einen anderen Computer, den ich boote. Und dann kann ich quasi mein Telefon nehmen, um den anderen Computer die Festplatte durchzubooten. Das ist schon eine coole Sache. So, DriveDroid, ein cooler Typ. Müssten alle Leute benutzen. Auch wenn sie nicht wissen, was es macht.
Also alle Leute sollen ihr Handy routen, um dann DriveDroid zu installieren.
Ja.
Ob sie wissen, was sie tun oder nicht.
Darum geht's nicht.
Okay.
Es geht darum, dass DriveDroid gut ist. Es ist
okay.
Sehr gut, so wie die Partei quasi. Okay, Das war quasi das. Das war das. Wollte ich auch mal gesagt.
Das war das. Sehr gut.
Warte, ich mach mal das hier hinten nach hinten.
Aha. Dann rede ich über The Orville. Ihr habt wahrscheinlich gehört, Star Trek gibt's wieder weiter neu. Gibt's ja auch auf Netflix. Die Säcke, die ja mehr Geld von einem jetzt plötzlich haben wollen. Star Trek Discovery, und was aber weniger bekannt ist, ist, dass es auch gleichzeitig eine neue Serie gibt, die The Orville heißt, die auf Fox oder so läuft. Ja, Fox in den USA. Die ist nicht auf Netflix, also gibt es leider nirgendwo. Man musste sie quasi aus dem Internet besorgen. Ich hätte sie ja gerne gekauft, aber es ging halt nicht. Ist eine Science-Fiction-Comedy-Serie, die jetzt so ist wie Star Trek, in den 90ern war quasi. Also so ein bisschen so wie Voyager, bloß ein bisschen lustiger. Auch die Erzählweise ist irgendwie gleich eine abgeschlossene Handlung pro Episode, während die neuen Serien ja so groß umspannender Handlungsbogen, Binge-Watching fähig sozusagen und groß Drama sind, ist das hier so, ja, also während zum Beispiel in Star Trek Discovery ist ganz, ganz groß, mal ganz groß war, dass die mal kurz eine Party gefeiert haben, feiern die hier in The Orville irgendwie regelmäßig Partys und betrinken sich ganz viel und trinken auch auf der Brücke, also jetzt nicht nur, also sie trinken auch normales Zeug, nicht nur Alkohol.
Wasser.
Ja. Sie trinken auch Wasser vielleicht. Und ist ganz lustig gemacht, der Witz, es geht, ja, manchmal denkt man, hätte es jetzt nicht gebraucht, aber es ist zum Glück nicht so eine, wie sage ich, es ist nicht übertrieben, jetzt. Nicht übertrieben doof-Comedian-mäßig, wo halt die ganze Zeit dir einer vorgelacht wird und du denkst irgendwie, war jetzt nicht so lustig.
Haben die so eingespieltes Lachen?
Nee, haben sie nicht.
Oh, ja. Sehr gut, sehr, sehr.
Sondern es ist eine Serie, die ein paar witzige Szenen hat, ein paar übertrieben, größtenteils ist es aber mir noch angenehm. Und ansonsten, ja, schon der Vorspann ist halt so, wie es in den 90ern bei Star Trek gewesen wäre. Der Seth MacFarlane, der die Serie erfunden hat und auch den Hauptcharakter spielt oder einen der Hauptcharaktere, der ist wohl auch ein großer Star Trek-Fan und hat so, ja, mehrere von seinen Lieblingssachen so zusammengeschrieben und ist Gott sei Dank genommen worden. Und jetzt gibt es zurzeit 8 Episoden. Die zweite Staffel ist wohl schon bestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die zweite Staffel denn sein wird. Also die erste ist jetzt wahrscheinlich 13 Folgen oder sowas wahrscheinlich lang. Lass mich lügen. Also ja, 13 wahrscheinlich, genau.
Ja,
also wer wem, weiß ich nicht, Star Trek Discovery irgendwie nicht zusagt, weil, weiß ich nicht, die Klingonen klingonisch sprechen und sowieso so komisch aussehen. Und die Storyline, naja, man weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Also ich gucke Star Trek Discovery auch, weil, because it's Star Trek und ich will schon mehr in dem Universum sehen. Aber da ist halt The Orville schon irgendwie leichter, lustiger, bisschen klassische Star Trek oder klassische Science Fiction so. Ja, alle sprechen im Weltall sowieso Englisch, wie es bei Stargate zum Beispiel der Fall ist. Da müssen wir uns nicht drum kümmern, dass es irgendwie andere Rassen gibt und sie vielleicht anders sprechen könnten. Also wer klassische, wem vielleicht Star Trek, die neuen Star Trek-Serie nicht gefallen, der kann sich mal The Orville anschauen, wenn er es dann bekommt. Irgendwo. Oder in Amerika wohl.
Sehr schön. Was mir jetzt gerade auffällt, wo du hier über Fernsehserien sprichst, was ich tatsächlich furchtbar finde, da möchte ich noch ein Mimimi nachschieben, ich glaube, die wollen einfach kein Geld. All diese Leute wollen einfach kein Geld. Es gibt so viele Dinge, wo ich Serien, Fernsehsendungen, irgendwelchen Kram, wo ich bereit wäre, halt irgendwie ein bisschen Geld dafür zu zahlen, wenn man das dann halt irgendwie einfach ganz normal als DRM-freien Download bekommt, ohne dass man dann irgendwie so ein Login in Portal hat, wo man dann das nur über die so und so App abspielen kann und nur wenn man in dieser Geolocation ist und bla bla bla. Mhm. Und es gibt's einfach nicht. Nee. Es gibt's einfach nicht. Und ich weiß nicht, was die Leute sich denken, dass man das dann irgendwie kreblich kauft. Ich meine, das ist nicht, was passiert. Man schaut es dann halt irgendwie gar nicht oder lädt sich dann halt irgendwo sonst runter. Aber es passiert ja nicht, dass man sich dann irgendwie in diesen Login begibt und sagt, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, nee, genau, passiert nicht.
Finde ich scheiße, finde ich wirklich scheiße, regt mich jedes Mal auf.
Okay, also ich habe da einen schönen Quote von Webshit Weekly. Und zwar, es geht darum, es geht um die Geschichte Letting Users Skip Our Paywall If They Wrote an Apology. Das ist quasi irgendeine News. Und die Quintessenz ist, the consensus is that it's just too hard for people to give them money. Also them ist die Leute von Hacker News. Bitcoin Idiots LLC makes a half-hearted stump speech or two, but nobody cares. Und das ist quasi die Geschichte. Es ist zu schwer, Leuten Geld zu geben und deswegen hört man einfach auf.
Ja.
Deswegen hat man einfach Werbung. Bam, fertig. Und das ist halt schon echt fucking traurig.
Ja,
ist halt wirklich.
Wir können auch nochmal, gab es auch so ein XKCD vor einiger Zeit hier, auch mit diesem DRM und so. Es ist, wenn es halt so einfach wäre, ja, ich hätte die Serie sofort gekauft, hätte gesagt, hier, nehmt mal, take my money, shut up, take my money. DRM frei runterladen, angucken, keine Ahnung, ja, will man haben. Aber du kriegst es halt nicht. Und was man halt macht, ist es dann halt, sich so irgendwo zu besorgen, weil das geht halt, das funktioniert. Und dann habe ich es und dann kann ich damit
und
auch mal
es funktioniert halt auch noch in 5 Jahren, wenn beispielsweise Amazon plötzlich das Gefühl hat, ja, das Video, da hast du zwar vielleicht gekauft, aber ja.
Ja, genau. Ist jetzt ja.
Schade.
Kannst es einfach nicht mehr abspielen, ja.
Genau.
Der Aktivierungsserver läuft jetzt halt nicht mehr so. Whoops.
Ja.
Ist uns egal. Das ist echt. Ich will halt wirklich irgendwie so, ich gebe meine Kreditkarteninformationen ein. Ich bekomme einen Link auf den Download, ich kann das Ding schnell runterladen und fertig. Das ist alles, was ich an Interaktion will und zwar für halt alle Dinge.
Genau, und dann in den Schrank legen und dann fertig.
Genau, auf Platte legen und fertig.
Also es war übrigens XKCD 488, Steal This Comic. Können wir auch nochmal kurz verlinken.
Ich glaube, wenn man einfach Steal This Comic googelt, dann ist der erste Hit. Also habe ich gerade gemacht, hat funktioniert.
Ja, aber Leute sind ja faul und deswegen tun wir die Links ja trotzdem in unsere Sendung rein.
Das stimmt.
Sozusagen. Ja, genau. Also wenn ihr drankommt, guckt auf The Orville und wenn nicht, dann holt es euch halt irgendwo. Was ja aber so einfach runter... Nee, warte mal, dann machen wir kurz, wo wir gerade bei diesem Thema waren, Urheberrecht sozusagen, machen wir kurz noch Safe Code Share, weil es auch eine neue EU-Richtlinie, Urheberrechtsreform gibt und da das, was wir gerade genannt haben, eigentlich auch so ein bisschen reinspielt, weil eigentlich will man das ja haben, wenn man schon irgendwie Sachen mal auf Netflix, Amazon, Gedöns gekauft hat, will man die auch wenigstens überall gucken. Egal, ob ich jetzt in, weiß ich nicht, Timbuktu sitze oder ob ich in Frankreich sitze oder in Prag oder was weiß ich. Ich will die Sachen, für die ich bezahle, auch in allen Ländern gucken können. Und will dieses scheiß Geoblocking nicht.
Prag, eins der größten Länder, ja.
Ja, könnt jetzt,
sorry, bereit, einfach weiter.
Kannst du nicht dieses Land Prag? Was hat denn das eine,
nee,
was
aber
hat
ist der schon richtig. Also,
Satz mit dem anderen zu tun? Ich habe gesagt, Orte genannt und dann habe ich gesagt Länder, aber das muss ja nichts miteinander zu tun haben.
Jedenfalls, gut, also Timbuktu wird, glaube ich, auch schwierig, da das EU-Recht durchzusetzen, weil, wie der Schmidtlau schon richtig bemerkt hat.
Sicher? Okay, ja, dann nehmen wir die, was weiß ich, kleinen Antillen oder so. Da, das, egal, irgendwas, ne?
Naja, der europäische Teil von Timbuktu halt.
Ja, ja. Dö. Oibuktu.
Wie der europäische Teil der Türkei, zählt es dann auch oder so? Kriegen wir da auch?
Ja, auf jeden
genau.
Fall.
Ist Timbuktu alles ist Europa.
Also Timbuktu, muss ich sagen, ist relativ klein.
Ja, aber ich meine, hier die Saint-Martin, Insel da, das ist ja auch eigentlich Europa irgendwie. Das eine gehört irgendwie hier Niederlande und das andere Frankreich und dann ist es die kleinste.
St. Martin, aber die hatten dieses eine Ding,
diesen Wirbelsturm letztens.
Hurricane-Dings, genau. Ist, ja. Der war wohl relativ übel.
Genau.
Dort, auch speziell St. Martin.
Ja, ja, klar.
Da gibt es übrigens ein Star Trek, Museum.
Da gibt es ein Star Trek Museum.
Bei der eine Designer von quasi den, also, weiß nicht, der hat irgendwas halt, irgendwelche Sachen für Star Trek Design. Und der ist dort auf dieser Insel.
Und in welchem Teil? In dem niederländischen oder dem französischen?
St. Martin.
Ja, genau.
Okay, und zwar in dem rechten.
Ach so.
Also im europäischen.
Nee, warte, nee, stimmt gar nicht. Nicht der rechte, der südliche Teil.
Ja, jetzt weiß ich das ganz genau.
Da, wo der Flughafen
ist. Der so. Flughafen ist im niederländischen, ne? Aber jetzt, gibt's auch total viele Storys,
so
das überhaupt, also es ist ja die kleinste Insel, die irgendwie zwei Ländern gehört, irgendwie. Und wie sie die überhaupt geteilt haben. Und ich meine, jetzt ist es alles ja EU oder halb so nur. Egal. Wie waren wir darauf jetzt gekommen? Achso, wir waren bei dem EU-Copyright-Recht. Da tut sich gerade wieder was und damit die nicht totalen Scheiß fabrizieren, gibt Safe Code Share die EU. Durchlesen und vielleicht den Open Letter dagegen unterschreiben. Oder dafür unterschreiben, dass die eventuell das Richtige machen. Und wenn ihr auch irgendwelche Leute kennt, die im EU-Parlament sitzen, dann denen auf jeden Fall auch auf den Senkel gehen, dass sie das Richtige tun. Ja. Genau. Weil man will.
Also der nördliche Teil ist der französische Teil.
Der was? Der südliche?
Und der nördliche.
Nördliche.
Nördliche,
ja.
Ist der französische Teil.
Der südliche.
Und der südliche ist der. Ist
der niederländische. Und der niederländische ist irgendwie wirtschaftsstärker, wenn ich mich noch recht erinnere.
Und ich glaube tatsächlich, das ist im nördlichen Teil, im französischen Teil. Warte.
Ist ja auch.
Jedenfalls.
Furchtbar, ne?
Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig.
Ich finde es auch komisch, dass sie so eine kleine Insel trennen und dann hat irgendwie jeder sein eigenes Geld und zwar auch nicht den Euro oder doch, gibt es den einen den Euro und dem anderen ist es der niederländische
Dollar?
Gulden? Es ist so irgendwie, hä?
Ich glaube aber trotzdem nehmen alle Dollar. Also.
Meinst du? Hm. Ich glaube schon. Aber die nehmen wahrscheinlich auch alle Euro. Ist auf jeden Fall ein innereuropäischer Flug, wenn man da hinfliegt, ne? Das ist total lustig. So direkt in die Karibik, innereuropäisch.
Das ist sehr cool.
Also,
wenn du auf den richtigen Teil der Insel fliegst. Ja.
Auf den europäischen Ausflug. Also, dann haben wir noch dazu dann eine Podcast-Empfehlung vom Schmidtlauch. Und zwar ist das Source Code Berlin, ein Podcast, von dem ich absolut nichts gehört habe und mir sagt, your connection is not secure. Naja.
Aber
einfach von den guten
aber
Sachen.
Ich
weiß gesehen, ich nicht.
Julia Reda ist dabei, die ist Gast, aber ich finde halt, ich meine Source Code Berlin und dann ist es ein englischer Podcast. Egal. Also Julia Reda, die von den Piraten, die im Europaparlament sitzt. Ja.
Und genau. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der inhaltlich dann ein bisschen besser ist als das HTTPS-Zertifikat. Sind 40 Minuten, kann man sich ja vielleicht mal anhören. Und dass das TLDR nach Schmidtlauch ist wohl, dass diese Urheberrechtsreform dann will, dass alle Anbieter von Diensten, der zum Beispiel aus User-Generated Content besteht, sowas wie beispielsweise Twitter oder so, oder halt im Prinzip sehr, sehr viele Dienste, YouTube oder halt auch sehr viele kleine Dienste, verpflichtet sind, ein Upload-Filter gegen Urheberrechtsverletzungen einzurichten zu müssen.
Ja, finde ich, find ich total gut, weil man soll dieses Internet langsam mal abschalten. Es ist echt nicht mehr schön. Es kann doch nicht sein, dass er einfach sich drei Hansels hier zusammensetzen und in dieses Internet reinlabern. Ja, und einfach jeden Scheiß erzählen können. Auch über komische Inseln,
genau,
in den kleinen Antillen, von denen sie überhaupt gar keine Ahnung haben und einfach total Bullshit erzählen können. Ich finde, das
von dem europäischen Teil von Timbuktu.
Ja, ich kann man schon so machen, ja. Verboten. Ja, echt.
Verboten.
Das geht nicht.
Naja.
Wenn das jeder macht.
Direkt die, da kommt die direkt die Copyright-Polizei vorbei und puncht dich, wenn du so einen Quatsch
machst. Oh no. Naja, also ich glaube, wir wären gerade noch nicht so wie richtig User-Generated Content, aber vielleicht durch das, dass ich jetzt ein TLDR von Schmidtlauch mehr oder weniger vorgelesen habe, ist das doch User-Generated so. Also vielleicht, wenn ihr uns weiterhören wollt, kümmert euch mal drum. Ich muss mich ja nicht drum kümmern, weil ich bin nicht in der EU. Ha!
Naja, so halb. Nicht, ne?
Zu halb, ne?
Ja. Also, ja. Mein EU-Datenroaming gilt zum Beispiel auch in der Schweiz.
Ja, aber mein Schweizer Ding hat kein EU-Datenroaming.
Ja, siehst du. Tja, würd mich ankotzen. Also.
Ja. Und außerdem, Schengen gilt mittlerweile auch schon. Also so ganz raus könnt ihr euch da auch nicht halten, von dem her.
Na, ist so ein bisschen EU.
Außerdem sind wir ja auch nicht in der EU. Also, mein Russland ist noch nicht in der EU. Von dem her.
Ja, also der europäische Teil von Russland ist halt in der EU. Ja, gerade nicht.
Der europäische Teil von Volgograd.
Haha.
Ja, wir kennen die.
Also Volgograd wäre tatsächlich noch im europäischen Teil. Gut. Okay. Dann, wo waren wir? Verdammt. Achso,
fertig.
Co-Chair. Waren wir.
Nee, warte, warum ist eigentlich mein Teil übersprungen?
Nee, ich hab das vor, wir haben das nicht vorgezogen. Wir sind noch nicht, wir waren
am Ende.
Wir waren dort und dann habe ich den Sprung gemacht, weil wir gerade über Copyright-Gedönse geredet haben, haben wir das vorgezogen. Jetzt, okay. Die neue Folge Radio Tux ist draußen. Wer mehr über Selfish X, das Xperia X und sowas hören will, der hört sich bitte die letzte Radio Tux-Folge an. Und jetzt darfst du noch.
Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich das nicht schon mal gepickt habe.
Ja, hast
weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal gepickt habe. Oh, fuck. Ja, kein
sich
Problem.
Beschweren hier.
Kein Problem. Ich habe ja zwei. Dann nehme ich einmal den zweiten. So, warte. Wo ist der jetzt hier? Oh, fuck. Ich finde es nicht mehr. Ich habe zu viele Tabs. So.
Job.
Und zwar Naming Schemes. Naming Schemes ist mein Pick der Woche, wenn ihr quasi Server habt und ihr habt keine Ahnung, wie ihr diese bescheuerten 10 Server jetzt schon wieder nennen sollt, dann braucht ihr irgendwie nach Star Trek Raumschiff mal. Star Trek. Und da gibt es quasi namingschemes.com und dort gibt es alle quasi Naming Schemes, die man sich wünschen kann. Es gibt hier quasi Raumschiffnamen, gibt es zum Beispiel von der Föderation.
Also so heißen.
Genau. Und dann wenn.
Nach Babylon 5.
Genau. Und Alien Species gibt es quasi Namen, Planeten. Characters, quasi alle Möglichkeiten, quasi euch Namen zu finden, habt ihr auf dieser Naming Schemes Website.
Battleships. Und Gott.
Genau. Und dann hast du hier vielleicht auch so T. Und dann kannst du quasi den Server Oolong nennen oder Assam oder Sencha oder Longjin, Matcha.
Ich habe ja ziemlich fast genau sowas gemacht. Und zwar habe ich mir die Monde des Saturns genommen und einfach meine Server nach denen benannt.
Also es gibt Moons of Jupiter. Genau.
Genau.
Und gibt's da gibt's hier, hier gibt es Moons, Asteroids, Stars. Es gibt quasi verschiedene Möglichkeiten hier. Saturn.
Chemische Elemente sind auch ganz nett.
Also genau, hier ist quasi dein Naming Scheme, falls du noch nicht alle gefunden hast. Aber ja,
die stehen alle in der Wikipedia.
Ja, genau. Also ist hier
Länder in Europa. Nee, egal.
Ja, es gibt. Also, Solar System ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Speziell diese ganzen Monde von diesen ganzen Dingern. Das stimmt schon.
Okay.
Genau. Und dann hat man quasi dort die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Und das finde ich sehr schön.
Sehr schön. Sich inspirieren zu lassen ist sehr schön. Ja.
Genau. Oder von Nibelungen quasi die ganzen.
Aber das sind doch alles Nazis.
What?
Nibelungen?
Ja, klar. Natürlich. Da kommen noch diese ganzen Verrückten her. Ich
glaube, wir machen Schluss. Wir machen Schluss.
Willst du jetzt nicht noch...
Wir sind durch.
Ja. Willst du nicht noch über das Sound of Dial-Up sprechen?
Nein. Das will ich nicht. Hatten wir doch schon. Das habe ich schon mal gepickt. So.
Nee.
Doch, ich habe gerade gegoogelt.
Gut, dass man das hat. Na gut. Dann sprechen wir nicht über das Sound of Dial-Up.
Ich lasse es trotzdem drin. Also das erklärt quasi, woraus der Dial-Up-Sound besteht. Aber ich habe es schon mal gepickt, deswegen...
Man kann das ja auch repicken. Also wenn die meisten Hörer haben das ja vergessen, so wie wir dann auch immer das vergessen einfach schon. Von dem her.
Ist jedenfalls ein wunderschönes Poster, was man sich auch ausdrucken kann. Und das erklärt quasi die einzelnen Schritte vom Dial-Up-Sound. Wunderschön. Quasi sagt, okay, das erste ist dieser Handshake, der Dial-Ton und so. Genau.
Danke, Ingo.
Ingo kennt alle. Und das könnte man jetzt erklären.
Der letzte Training. Ja. Früher.
Ich.
TM.
Sehr schön.
Apropos, ich räume aus. Ich habe hier ein 56K-Modem letzten. Ja, hier ist es. Kann ich gleich ein Foto machen davon? Ich habe ein 56K-Faxmodem PC-Card gefunden. Bringt es noch irgendwas?
Okay, soll ich dir sagen, was du damit machen
sollst? Ja, was soll ich damit machen?
Wegwerfen.
Och, Mann. Einfach direkt in den Müll. Ein 56 Kilobaut per Fax PC Card V90 und V34. Und this device is compliant with und so weiter und so fort. Das ist bestimmt total wichtig. Hab ich hier.
Ja, ja, kannst du bestimmt total gut für 1 Euro bei eBay verkaufen.
Meinst du?
Ja.
Hat es denn auch so einen Treiber dabei, wo man irgendwie alle Sounds direkt irgendwie in die Cloud hochlädt?
Vor allem, das Geile ist V90, ja, das war richtig wichtig. Das haben sie groß noch mal das Logo. Also ja, heutzutage.
Damals.
Ja, wahrscheinlich findet man noch nicht mal mehr einen PCMCIA-Slot, wo man das reintun kann. Ja. Aber hätte ich noch. Also, falls jemand Interesse hat. Ja.
Dann kann er bei dir vorbeikommen. Ja. Du machst eBay Kleinanzeigen.
Doch, in dem einen Rechner habe ich da noch PCMCIA. Gute Frage. Ja, ich wüsste gar nicht, ob mein Linux das Ding noch erkennt und damit noch was machen kann. Aber es ist auch eher so Nostalgiegründe, glaube ich, das noch rumliegen zu haben.
Ja, aus Nostalgiegründen kannst du es dann auch gut in den Müll werfen.
Ach, Menno. Ja.
Nee, super.
Ja, also ist, man muss hier dringend ausmisten, sozusagen. Gut. Gut. Dann sind wir durch, oder? Also ich bin ja schon länger durch, wisst ja. Timbuktu, EU. Timbuktu.
Eubuktu.
Ich hab heute Nacht von Floppy Disks geträumt, Leute.
Mein Beileid.
Das ist
so wie ein Trauma.
Ich habe gedacht, Rechner, Floppy, warum? Ich habe echt vom Ausmisten geträumt und da waren irgendwie Disketten dabei. Aber nicht die großen, schon die kleinen. Und auch
die modernen.
Die modernen und auch so große Zip-Disks, so wo, weiß ich nicht, 100 Megabyte oder sowas draufgepasst haben.
100 Megabyte?
Ja, das war echt. Also, und vor allem, dass ich mich jetzt immer noch daran erinnern kann, es muss echt ein prägender Traum, ja, Datasette, was auch immer.
Trauma.
Es muss Trauma, wirklich, ja. Wirklich traumatisches Erlebnis heute Nacht gewesen sein, dass ich das jetzt immer noch weiß. Normalerweise vergisst man ja die Träume immer. Okay, dann würde ich sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Gerät.
Selbst wenn das ein Kassettenlaufwerk, ein Diskettenlaufwerk noch hat. Kassettenlaufwerk wäre natürlich auch noch. Dann seid ihr richtig alt. Ja. Oder noch Faxmodems besitzt. Was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
Bis denn.
Tschüss.
Ciao, ciao.